Well, I remember watching Breathless when I was 12. I think that was that was probably like the first movie impression that I really loved and that I just remember really being impressed by. And I thought Belmondo was so dreamy. And I still think about Breathless when I'm shooting something. I always love how intimate it feels, and it feels like the camera's really close to the actors, which I always like that feeling and I always try to do. And just that there's some intimacy and it feels like a snapshot and just the naturalism of it. And it's romantic. I think all those things always is something that stays in my mind.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Hanna Pilacik.
Hallo.
Lukas Bawenschik.
Hallo.
Den Lisbon-Schwestern unter einem uralten Baum, zwei verlorenen Seelen im nächtlichen Tokio, einem Paar Converse All-Stars in Versailles, einem schwarzen Ferrari im ewigen Kreislauf, Paris Hiltons Kleiderschrank, Miley Cyrus auf dem Klavier und einem Teller Pilze im gotischen Süden der USA. Denn heute reden wir über alle Filme von Sofia Coppola und ich bin Christian Eichler. Hi. Hanna, du machst schon länger Filmkritik als wir. Does it get easier?
Die große philosophische Frage. Ich glaube, die enthusiastischen Ausschläge werden weniger. Das informierte Erkennen und sich orientieren können wird breiter. Klingt nüchtern, ne?
Keine Frage für dich. Ja, es klingt, aber es muss doch, glaube ich, so sein. Aber du bist noch nicht Bill Murray in Tokyo Stage.
Ah, wir lagen gerade im Bett im Hotel und
ja, das wollte ich eigentlich nicht. Entschuldigung.
Das musste ich jetzt gerade für mich übersetzen.
Ich finde, ihr seid ein wunderbares Paar.
Lukas, mir ist gar keine Frage eingefallen für dich, ist mir gerade aufgefallen. Ich dachte, ich hätte eine. Ich dachte, ich hätte irgendwas Ironisches aus The Virgin Suicides, aber wie geht es dir? Träumst du dich auch manchmal an diesen einen Sommer zurück, als alles noch in Ordnung war?
Ja, ich glaube, ich bin halt wie Stephen Dorff in Somewhere einfach ein Nichts. Für mich gibt's keine Fragen, keine Antworten, einfach zielloses Treiben durchs Leben, vielleicht sich in irgendwas hineinverträumen. Ja, wenn dann träumen, dann halt durch Filme, oder? Ich finde, weder Tagträume noch Nachtträume habe ich besonders oft oder erinnere ich mich an die, sondern das sind dann, wenn so zusammenhangslose Brocken. Das sind Filme vielleicht dann dankbarer und interessanter. Und deshalb sprechen wir hier ja auch über Filme und nicht über Träume.
Das stimmt. Man kann sich, kleiner Tipp, falls man sich erinnern möchte an Träume, man soll nach dem Aufwachen direkt überlegen, was das letzte Bild ist, was man im Kopf hatte, und dann rückwärts durch den Traum gehen. Dann funktioniert es tatsächlich. Also auch Leute, denn ich habe eine Freundin, die macht irgendwelche Tanzchoreografien, wo sie Träume deuten oder so von Leuten. Und sie meint, dass immer alle sagen, man kann sich nicht erinnern. Oder viele Leute, aber es geht tatsächlich, wenn man rückwärts da durchgeht, wie vielleicht auch durch so eine Filmografie, aber wir fangen natürlich vorne an. Aber Hanna, ich will noch mal kurz dich noch mal explizit begrüßen. Schön, dass du zum ersten Mal hier dabei bist bei uns. Du bist eigentlich Filmkritikerin beim Spiegel. Das scheint ja so ein bisschen ein Traumberuf zu sein. Wie ist das denn so?
Das ist auch Arbeit. Also ich kriege das viel mit, wenn die Kinder von Freunden, die so 8 oder 9 sind und deren Fernsehkonsum reguliert werden muss, dann sagen so, du kannst den ganzen Tag fernsehen, das ist doch wohl der Traum. Und das finde ich immer wieder schön, wenn ich den Abgleich habe. Aber natürlich ist nicht alles lustgesteuert an so einem Job. Und auch, was ich gucke, ist nicht nur davon abhängig, was mich persönlich interessiert, sondern ich muss ja auch Sachen schauen, um Überblick zu haben, um Abgleiche zu haben. Und da ist dann auch viel Mist dabei. Und nicht jeder Text ist so inspiriert wie halt irgendwie die Besten. Und dann mischt sich das so ein bisschen unter. Hat mal traumhafte Momente. Also wenn ich mir jetzt vorstellen könnte, jetzt in Cannes zu sein, das ist schon ein totales Highlight. Und jetzt sitzt man halt irgendwie vor dem Computer zu Hause und streamt. Das ist die Bandbreite, glaube ich, des Jobs an sich auch.
Wir reden über die Filme von Sofia Coppola. Was habt ihr denn für ein Verhältnis so zu ihr? Oder Lukas, weißt du noch, wann du das erste Mal irgendwie von Sofia Coppola gehört hast?
Ja, natürlich über Dior und Chanel und die Werbespots. Nein, ich würde sagen, wir haben hier ja immer wieder Regisseure, die sehr groß, die sehr präsent sind. Und man kann natürlich nicht zu jedem eine besonders intensive persönliche Beziehung haben. Und ich denke, das ist bei mir mit Sofia Coppola definitiv so, dass sie jemand da ist, der einfach natürlich eine sehr ausgestellte Position hat. Einfach dadurch, dass sie wahrscheinlich die bekannteste Regisseurin ist, die es so gibt. Neben anderen großen Namen wie vielleicht Catherine Bigelow und einigen Neueinsteigern, die jetzt in den letzten Jahren im Festivalkino sehr hochgehalten worden sind und so, aber die einfach als Autorfigur als Regisseurin sehr präsent ist und die ich, glaube ich, als Cinephile später dann halt einfach dadurch wahrgenommen habe, dass sie halt so herausgestellt ist, und dann habe ich über die Zeit halt alles weggeschaut. Aber meine erste Erfahrung war tatsächlich irgendwie mit 15 oder mit 16 mit meiner damaligen Freundin zusammen Lost in Translation zu schauen, und sie ist eingeschlafen, ich nicht. Das ist eine Erfahrung, die ich irgendwie noch vage im Kopf habe, aber nichts Spezifisches. Ich glaube, ich finde sie spannend, weil sie tatsächlich die umstrittenste ist von den Regisseurinnen und Regisseuren, die wir bis jetzt so besprochen haben. Die gleichzeitig sehr stark ausgezeichnet worden ist mit dem Oscar, dem Goldenen Löwen in Venedig für Somewhere, dem Preis für beste Regie für The Beguiled in Cannes, aber die gleichzeitig seit Lost in Translation so einen permanenten Backlash erfährt, die auch sowohl im Akademischen als auch dann eben so im Cinephilen und im Kritischen große Anhänger und große Gegner hat. Und das unterscheidet sie sicherlich von, ja, so monolithischen Überpersönlichkeiten, die wir hier hatten, so ein Stanley Kubrick oder sowas, die dadurch ja vielleicht auch einen Teil ihrer Faszination im Gespräch, in der Diskussion verlieren, weil man an diesen gewaltigen Denkmälern und Sockeln kaum noch mehr rütteln kann.
Ja, hatte ich auch das Gefühl. Ich war aber ein bisschen zurückerinnert an die erste Special-Folge, die wir gemacht haben, zu Terrence Malick, denn der ist ja auch super umstritten. Und da gibt's ja auch Verfechter und wirklich rigorose KritikerInnen. So ein bisschen habe ich da so ein paar Sachen hier auch bei ihr wiedererkannt, so wo ich dachte, das erinnert mich so ein bisschen tatsächlich an das, was Terrence Malick eigentlich auch gemacht hat, obwohl es natürlich ein ganz anderer Stil ist, Filme zu machen. Wie ist das bei dir, Hannah?
Ich bin, es muss 2000 gewesen sein, tatsächlich für Virgin Suicides ins Kino gegangen. Und mochte den Film sehr, sehr gerne. Der war ja popkulturell wahnsinnig präsent, obwohl es ja so ein kleiner Film war und eben auch ein Debüt. Aber das koinzidierte ja auch mit dem Aufstieg von Air und dieser Art von French Pop und hat dadurch halt so eine Durchdringung bekommen, die mir jetzt, wenn ich jetzt nochmal den Film gesehen habe, nochmal so unglaublich schnell präsent wurde. Das war wirklich eine Ästhetik, auch mit ihrem damaligen Partner Spike Jones zusammen, die sie total geprägt hat, also wirklich ausgestrahlt hat in so viele Bereiche rein. Und es hat mir damals total gut gefallen. Es hat jetzt nicht unbedingt die größte Neugier oder den größten Eindruck künstlerisch gemacht, aber als dann Lost in Translation rausgekommen ist, war ich dann halt auch schon sehr gespannt, was der noch wird. Und das hat sich immer weitergeführt. Ich finde, die ist auf einer ganz interessanten Ebene immer am Weiterentwickeln, Denken und immer auch den einen Schritt voraus. Und bei Lost in Translation waren, glaube ich, mal alle auf demselben, auf derselben Treppenstufe. Und seitdem hat sich das nicht mehr so richtig, würde ich auch sagen, so zusammengefunden. Das finde ich aber eine interessante Entwicklung von der Karriere.
Ja, total. Das ist ja die. Ach so, wie habe ich denn? Ich war dann, glaube ich, der Part, der eingeschlafen ist bei Lost in Translation mal. Ich glaube, meine Freundin hat durchgehalten. Also Lukas, da spiegeln wir uns. Hatte den dann irgendwann gesehen, war auch beeindruckt davon und dann irgendwann Virgin Suicides nachgeholt, den ich unfassbar gut fand und jetzt beim neuen Schauen sogar fast noch besser fand als damals, und dann mich jetzt zu ihrem Werk halt weitergenährt und die Filme jetzt für dieses Special alle geschaut. Also ich bin hier so ein bisschen wieder der Neuling in der Filmografie, und ich hatte das ganz seltsame Gefühl, dass ich war sehr unbegeistert von den meisten Filmen und hatte wirklich so das Gefühl, okay, das ist jetzt das große Werk von Sofia Coppola, das sind jetzt diese Filme, und dann habe ich immer mehr gelesen und so viel auch natürlich Lobpreisung gelesen, weil viele, die intensiv natürlich über Coppola schreiben wollen, sie auch verteidigen oder rehabilitieren, dann dachte ich jetzt so gestern Abend, shit, du müsstest jetzt eigentlich alle Filme nochmal gucken, um den nochmal mit diesem Eindruck nochmal so ein bisschen durchzugehen. Kurz was zur Biografie, ich will das nochmal wiederholen, diese Rolle von ihr in der Filmwelt, ne? Also das ist ja die erste Frau, über die wir hier in diesen Specials sprechen, und das ja auch nur in Anführungsstrichen, weil wir das forciert haben. Also wir haben ja extra abstimmen lassen, es können ja immer unsere Hörerinnen und Hörer abstimmen, über wen wir sprechen sollen, aber da haben wir diesmal eine andere Auswahl getroffen und gesagt, wir stimmen nur über Regisseurinnen ab. Und bezeichnend ist schon, dass auf dem zweiten Platz in dieser Abstimmung, wo Sofia Coppola gewonnen hat, war Catherine Bigelow. Du hast sie schon genannt, Lukas. Und jetzt in der neuen Abstimmung für nächsten Monat, ja, wo wir die Männer und die Frauen wieder zusammengeworfen haben, hatte Catherine Bigelow von 150 Stimmen keine einzige bekommen. Und das zeigt auch schon so ein bisschen, ja, finde ich symbolisch, auch bei unserer im Großteil halt männlichen Hörerschaft, ja, wie prekär die Rolle von Frauen halt immer noch so in der Filmwelt, gerade als Regisseurin auch ist. Ne, wenn man fragt, wer die großen Regisseure sind, fallen vielen Leuten wahrscheinlich auf Anhieb irgendwie 20 Namen ein. Wenn man aber zum Beispiel Female Directors googelt, dann kommt schon als zweiter Vorschlag bei diesen Bildern, die aufgereiht werden. Also der erste ist Catherine Bigelow und der zweite ist schon Greta Gerwig. Und das wäre ja bei Männern fast unvorstellbar, dass wir einen jungen Regisseur, weiß ich nicht, wie jetzt Ari Aster oder Robert Eggers oder sowas, so weit da oben sehen. Und ja, das merkt man so ein bisschen, finde ich, auch an der Rezeption ihrer Filme, dass Sofia Coppola halt eben auch unter anderem wegen ihres Geschlechts so eine Sonderrolle in Hollywood einnimmt. Also wenn über sie gesprochen wird, dann wird eben oft auch so über Privilegien gesprochen und es geht in ihren Filmen ja auch oft so um weiße, privilegierte Frauen. Und selbst ist sie natürlich auch eine privilegierte weiße Frau und sie ist die Tochter von Francis Ford Coppola, was ihr halt einerseits viel Spott entgegengebracht hat, zum Beispiel eben für ihre schauspielerische Leistung, zum Beispiel im dritten Pate-Film, andererseits aber eben auch viele Türen geöffnet hat, ne? Also die wollte nie oder will nicht in dem Schatten ihres Vaters stehen, hat sich aber auch nicht dafür entschieden, halt seine Hilfe überhaupt nicht anzunehmen und überhaupt nicht auf seine Skills und seine Verbindung irgendwie zu vertrauen. Also sie ist da auch in so einer Zwischenrolle eigentlich. Die ist 1971 geboren, hat quasi das Leben auf Filmsets hautnah miterlebt. Auch so ein bisschen natürlich diese seltsamen liminalen Welten in so Hotels, on the road, was wir halt auch so in ihren Filmen sehen. Relativ tragisch ist, dass ihr Bruder Giancarlo bei einem Motorbootunfall gestorben ist, da war sie gerade 15, hat sich eben am Schauspiel versucht in verschiedenen Filmen, unter anderem in Star Wars Episode 1, habe ich neulich so ein witziges Bild gesehen, da ist sie eine der Leibwächterinnen von Padme Amidala. Und dann diese Rolle in der Pate 3 kam so ein bisschen auch durch einen Zufall, das sollte eigentlich, wer sollte es machen, Winona Ryder? Genau, sollte das eigentlich machen, dann ist sie da eingesprungen und das wurde halt von der Kritik, also erstmal wurde ihr natürlich vorgeworfen, sie hat die Rolle nur bekommen, weil ihr Vater den Film gemacht hat und dann hat sie tatsächlich irgendwann auch die goldene Himbeere dann erhalten für diese schauspielerische Leistung und das Schauspiel dann irgendwann gelassen. Dann kommt so eine Phase des Suchens, sie hat Fotografie studiert, hat im Fernsehen moderiert, hat für ein Modelabel in Tokio gearbeitet. Wird dann irgendwann Regisseurin, ne, macht diesen ersten Kurzfilm Lick the Star, der wird in Cannes uraufgeführt. Sie hat auch das Skript geschrieben zu dieser einen Geschichte in dieser Kooperation zwischen Scorsese, Coppola und Woody Allen, ne? Wie heißt der? The New York Stories oder so? Genau, also für diesen einen Kurzfilm. Und dann kommt eben, du hast es schon angesprochen, Hannah, 92 mit Spike Jonze zusammen. 99 heiraten die, 2003 trennen sie sich und witzigerweise, also im einen Film spielt ja er so eine große Rolle und sie ist ja dann seit 2005 mit dem Frontmann von, oder einem der Bandmitglieder, ich weiß nicht, ob es der Frontmann ist, ich glaube schon, von der Sänger, genau, von Phoenix zusammen, die wir ja auch später in anderen Filmen von ihr hören. Und dann kommen eben ja die ganzen weiteren Filme.
Und sehen. Sie spielen ja auch mit, genau. Also sowohl Antoinette als auch im Bill Murray Christmas Special.
Ja, und dann kommen wir eben die weiteren Filme, über die wir sprechen wollen. Man kann so ein bisschen kurz sagen, Virgin Suicides ist kein finanzieller, aber so ein Achtungserfolg und wird ein Kultfilm. Lost in Translation ist dann wirklich ein internationaler Mega-Erfolg. Und was ihr schon gesagt habt, so ab Marie Antoinette, der relativ floppt, auch dann ausgebuht wird in Cannes, kann sie nie wieder so richtig zurück, hat man das Gefühl, in diese A-Liga, aber scheint das auch nicht so richtig zu forcieren und nicht auch unbedingt zu versuchen, diese Erfolge wieder zu wiederholen. Eventuell bei Somewhere, dem wird ja so ein bisschen vorgeworfen, so ein Abklatsch zu sein von Lost in Translation, werden wir noch drüber sprechen müssen. Was habt ihr denn so das Gefühl, sind so Themen, die sich bei Sofia Coppola irgendwie durchs Werk ziehen?
Also sie interessiert sich für das innere Leben von Frauenfiguren und taucht da sehr stark ein und arbeitet dann halt auch den Kontrast heraus, dass die Welt eigentlich nicht glaubt, dass Frauen ein interessantes Innenleben haben, beziehungsweise dass es ein Regime gibt, was nur über ihre Körper, ihre Kleidung verfügt und gar nicht wahrnimmt, was es halt eben für unterschwellige Ressentiments in Frauen gibt, was sie für Themen haben, die nicht in der Außenwelt verhandelt werden können. Und aus diesem Spannungsverhältnis versucht sie immer wieder, ihre Geschichten zu erzählen.
Ja, definitiv. Es gibt ja oft diese Kritik, diese Filme wären oberflächlich in irgendeiner Form. Das finde ich eine wahnsinnig oberflächliche Kritik, die auch irgendwie gar nicht an die heranreicht, weil natürlich Kino irgendwie politische, persönliche Fragen halt auch immer in irgendeiner Form durch und über Ästhetisches filtert. Was mir jetzt beim Anschauen nochmal eingefallen oder was sich da so sich mir aufgedrängt hat, ist, ich habe das Gefühl, da ist eine ganz große Faszination mit irgendwie mit Imitationen, mit Kopien, mit Masken, mit Simulakren. Also wir haben irgendwie Petit Janon, dieses seltsame Naturleben, das Marie-Antoinette nachstellt. Wir haben irgendwie Guitar Hero als Imitation von Gitarre spielen, diese ganzen Spielhallen in Lost in Translation. Wir haben ihre große Faszination mit dem Dokumentar Catfish, über den sie immer wieder in Interviews spricht, über Leute, die Leute mit falschen Internetprofilen ködern. Wir haben diese Teenager in The Bling Ring, die versuchen, wie ihre Vorbilder zu werden. Und gleichzeitig haben wir dann aber auch innerhalb dieser Filme und untereinander zwischen diesen Filmen wahnsinnig viele Spiegelungen und Wiederholungen. Man hat immer das Gefühl, so diese Gruppen von Frauen, die da dargestellt werden, haben eine gewisse Ähnlichkeit, ob das die in Begalt sind in dieser Mädchenschule oder dann die Lisbon-Schwestern in Virgin Suicides oder auch zum Beispiel die Posse um Marie-Antoinette herum. Und diese Welt von Spiegelungen und Wiederholungen. Also ich meine, in Somewhere haben wir Zwillinge vor Spiegeln. Also dieses Wiederholen von Wiederholungen sogar noch. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, dass hier sich alles immer verdoppelt, vervielfältigt, so nebeneinander steht und dass das auch dann eben mit diesen Fragen von Innenleben zu tun hat. Denn ich glaube, was hier ganz schön geschildert wird, ich finde, das hat Kent Jones, der britische Kritiker, ganz nett formuliert, ist, dass wir hier immer wieder Figuren sehen, und ihnen dabei zuschauen, wie sie bemerken, dass ihr Leben komplett absurd ist und falsch ist. Also natürlich gibt es hier diese Diskussion um goldene Käfige. Das sind immer Filme mit so einer Fluchtbewegung. Leute wollen aus den Zuständen, in denen sie sind, entkommen. Aber man weiß nicht so richtig, wohin, weil irgendwie durch ihren Narzissmus es ohnehin kein richtiges Außen mehr gibt, weil sich die Welt um sie herum so ins Unendliche so verlängert und sie sich eigentlich immer und überall selbst begegnen. Deshalb vielleicht auch so viel Spiegelung. Und es sind halt Filme über Entfremdung und Irritation und auch die Unmöglichkeit, in einer Welt zu kommunizieren, die so sehr von Einrichtungen und Marken und Gegenständen und so einem, ja, so einer schrecklichen Warensammlung, also da ist überhaupt keine Möglichkeit mehr, miteinander in Austausch zu treten. Und ich glaube, das ist, wovon diese Filme erzählen, auch so ein bisschen vielleicht von einem Solipsismus, dass alle so auf sich selbst zurückgeworfen sind, weil es eben keine Medien mehr gibt, keinen Mittelweg zum anderen, zum Fremden.
Aber so ein Authentizitätsfetischismus, dass man halt irgendwie zu was Wahrem von sich selbst oder einen echten Ausdruck kommt, sehe ich da nicht. Und ich finde auch nicht, dass die Filme da halt was diskreditieren. Die halten das ja eher in der Schwebe, finden auch in vielen Sachen einen ambivalenten Reiz. Also ich finde, die Sachen sind nie nur entfremdet oder nur authentisch, sondern, wie du ja beschrieben hast, gibt es da ein großes Spiel mit auch den Codes und den verschiedenen Optionen, die so die Warenwelt oder die Popkultur zu bieten hat. Und ich finde, das zeigt vor allem halt, welche Möglichkeiten halt, oder die Figuren, welche sie austesten, welche Möglichkeiten für sie funktionieren und welche nicht. Und das ist das, diese innere Suchbewegung, die dann halt manchmal mit der äußeren Welt verzahnt ist. Aber nicht halt im Sinne von so bei sich selbst ankommen.
Ich habe halt das Gefühl, es gibt Figuren, denen diese Suche und diese Naivität, also es sind ja auch oft sehr unreife Figuren, sie beschreibt ja immer, das sind Filme über nicht über das Sein, sondern über das Werden. Und wenn ein Buch über sie A Cinema of Girlhood heißt, dann ist da ja auch so was Infantiles in dem Begriff. Also ich finde, es sind oft so unfertige, halbfertige Figuren. Ich habe das Gefühl, manchen verzeiht sie das mehr als anderen. Ich würde sagen, bei manchen ist das nicht was Negatives automatisch, sondern wirklich was Spielerisches, was man eben nicht mal verzeihen muss, sondern was als so ein aufgezwungener Zustand verstanden wird. Aber wenn ich mir zum Beispiel so viele der Figuren aus Bling Ring angucke oder diesen Anna Faris Charakter aus Lost in Translation, dann habe ich das Gefühl, oft ist da auch ein sehr sardonischer Spott bei. Also ich habe schon das Gefühl, es gibt bei ihr die richtigen naiven Suchenden und die falschen naiven Suchenden.
Mhm. Ja, interessant. Also auf jeden Fall ist ja diese tatsächlich die Frage, die ihr eigentlich anspricht, auch so, was ist denn überhaupt Freiheit und Befreiung? Kann man überhaupt revolutionär aus dieser Rolle, die einem gegeben wurde, überhaupt ausbrechen oder nicht? Ich finde das ganz schön, dass das bei den meisten Figuren halt nicht so richtig funktioniert. Also dass dann tatsächlich die Kritik, die Solidarität, die Revolution irgendwie gar keine so richtige Option am Ende ist. Genau, Oberfläche und Einsamkeit würde ich auch sagen. Und die Frage ist eben so, die da immer ja dranhängt, ne, wie du auch gesagt hast, Lukas, sind die Filme dann tatsächlich oberflächlich oder nicht? Oder ist es gerade, also bildet sie gerade in der Oberfläche eben ab, wie die tatsächliche Realität ist? Ich finde, es sind auch immer so Filme, die so, also beim, wo man beim ersten Schauen sich immer denkt, okay, jetzt habe ich das Setting verstanden, jetzt habe ich verstanden, wer die Charaktere sind, jetzt weiß ich, was ist, jetzt muss doch gleich irgendwie so dieser eine Dialog kommen, der nochmal irgendwas erklärt oder sowas. Und ich habe immer das Gefühl, man wartet so ein bisschen darauf, auf die Erklärung, dann kommt sie meistens nicht. Und das ist gerade aber auch so ein bisschen die Leistung von Sofia Coppola, sich dem auch so ein bisschen, ja, zu verwehren, das nicht so stark auf die Spitze zu treiben. Ich habe auch so ein bisschen mich gefragt, also das wäre sehr oberflächlich, man könnte auch so ein bisschen fragen, sind diese Filme vielleicht alle so, das hast du gerade schon angesprochen, Hanna, so eine Antwort auf die Frage, also ausprobieren hast du es, glaube ich, genannt, so, wo soll man denn als junge Frau den Sinn dann am Ende finden, wenn man so durch die Filme durchgeht, könnte man oberflächlich sagen, ist es vielleicht dann im Suizid, ist es in der Ehe, ist es im Ruhm, ist es in der Familie, beim Vater, ist es im Konsum, ist es im Begehren und so weiter, ne? Das sind so auch so, ja, suchende Bewegungen irgendwie, die wir da die ganze Zeit sehen und können wir ja bei den Filmen so ein bisschen schauen, wie sich das vielleicht so entwickelt. Ich habe mich mit zwei Büchern beschäftigt vorher, die beide witzigerweise im letzten Jahr erschienen sind, 2019. Also das heißt, es ist scheinbar gerade so ein bisschen auch die Zeit der Sofia Coppola Retrospektive. Das eine heißt Hoffnung und Ausweglosigkeit in geschlossenen Welten. Das ist in der Reihe Im Dialog, Psychoanalyse und Filmtheorie erschienen. Das basiert auf so Mannheimer Filmseminaren. Mhm. Das kann ich gar nicht empfehlen. Ja, Symposien. und,
ich sag das, weil ich da schon öfter war, aber bei diesem Symposium jetzt eben nicht. Aber ja, das ist halt
im Buch
sehr
steht Filmseminar. Also du bist da jetzt päpstlicher als der Papst, wenn du das sagst.
Ja, die sind auf jeden Fall sehr psychoanalytisch geprägt. Also das ist, glaube ich, schon deren zentraler Zugang. Die haben da auch ab und zu Kritiker und so, aber
ich fand, es war so ein bisschen Psychoanalyse für Fußgänger, muss ich sagen. Also dieses Buch ist erstmal mega teuer, es kostet irgendwie 32 Euro, glaube ich, für 120 Seiten. Klar, bei akademischen Publikationen ist das manchmal so. Und mit Psychoanalyse hatte das relativ wenig zu tun. Also da wurden so ein bisschen die oldsten drei freudianischen Begriffe, die man so kennt, nochmal aufgekocht. Ein paar gute Artikel war da drin, sonst war halt sehr viel Nacherzählung und sehr viel auch so Gefühligkeit. Also wie habe ich mich das erste Mal gefühlt und so, das fand ich jetzt nicht so super gewinnbringend, viel, viel besser. Aber vielleicht schon so ein bisschen zu intellektualistisch, das ist, hast du ja auch gelesen, Lukas, ist Anna Backman-Rogers Buch Sofia Coppola, The Politics of Visual Pleasure. Das ist so ein bisschen so eine feministische, psychoanalytische, philosophische, Kapitalismus, patriarchatskritische Lesung ihrer Filme. Das ist wirklich sehr gewinnbringend, finde ich, weil die Coppola eben auch so richtig vehement gegen jegliche, auch vor allem männliche Kritik verteidigt. Also ich würde so sagen, so BIPOC-Kritik zum Beispiel und auch feministische Kritik lässt sie zu. Das hat mir gut gefallen, aber das ist so voll und so akademisch, dass ich manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Gefühl hatte, so, das ist so schlau, dass ich schon fast wieder das Gefühl habe, es ist dumm. Also manchmal ist es wirklich, das hat in jedem Moment ist so viel reingelesen auch, dass mich das dann irgendwann auch so ein bisschen verloren hat. Dir ging es so ein bisschen ähnlich, oder?
Na, ach, verloren ist vielleicht der falsche Begriff, aber es gab irgendwie einen Punkt, wo ich das Gefühl habe, nicht das Vorwissen gefehlt hat oder so, aber dass sich auch so sehr in diesem Diskurs isoliert, dass das gar nicht, also es hat ja ein ganz konkretes Projekt, das hast du ja schon beschrieben, ich glaube, das haben viele akademische Schriften über Sofia Coppola, ein Rehabilitieren, ein Verteidigen gegen eine bestimmte Form von Kritik, wie wir sie gerade schon angesprochen haben, also auch vor allen Dingen eine Frage nach Oberflächlichkeit und nach irgendwie einem bestimmten privilegierten Status. Da klingt ja auch immer so ein Vorwurf von Nepotismus irgendwie mit durch. Und ich habe das Gefühl, das dreht sich dann oft fast so ein bisschen im Kreis. Aber ich fand da viele sehr interessante Anstöße definitiv drin. Also auch so diese Lesart durch eben, na, wer wird dann da so, also so Leute wie Claire Johnston oder Tanya Modleski irgendwie kommen da ja drin zum Anklang und die machen natürlich wahnsinnig viel Vorarbeit und werden hier auf eine interessante Weise so angewendet. Also ich habe das Gefühl, so wo sie komplett Neues entwickelt, wird es oft vielleicht so ein bisschen nicht wirr, sondern komisch akademisch, aber in dem Moment, in dem sie einen Rückbezug hat auf Leute, die halt sehr einen festen Werkkanon schon haben, wird es eben sehr überzeugend. Und auch irgendwie zum Beispiel, wenn sie das nimmt über Women's Cinema as Counter Cinema von Claire Johnston, wo es ja irgendwie sehr stark darum geht, Darstellungen von Realität zu hinterfragen, um zu gucken, wie halt die auf Ideologie und Texte halt zurückspiegelt. Da finde ich, ist sie sehr nützlich halt. Also ich fand es auf jeden Fall ein lesenswertes Buch. Und es ist auch nicht ansatzweise so teuer wie das andere aus Mannheim da.
Ja, ich will jetzt nicht sagen, das ist Quatsch, weil es teuer ist, aber es ist schon für den Inhalt muss man das nicht unbedingt gelesen haben. Lass uns auch mal so ein bisschen durch die Filme
durchgehen. Eins möchte ich vielleicht noch kurz erwähnen. Ich fände es nützlich vielleicht noch, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, ich finde bei ihr tatsächlich so ihr Alter und die Generationszugehörigkeit irgendwie schon einen nützlichen Zugang, weil ich finde, sie ist sehr stark irgendwie so eine Gen X-Filmemacherin. Also ich finde, sie irgendwie macht sehr viel von dem, was irgendwie James Gunn so als Smart Cinema beschreibt. So dieses oft so etwas ironische, vielleicht nihilistische, so ein bisschen auf Slackertum bezogene, was so ganz stark so ein Gen X-Kino so definiert. Also auch vielleicht irgendwie so Zeitgenossen wie Wes Anderson und so. Und gleichzeitig hat sie dann aber auch gerade im weiteren Verlauf ihrer Karriere eben noch so eine andere, sowas, modernistisches am ehesten. Also die andere Vergleichsebene sind ja dann so Leute wie Michelangelo Antonioni oder Chantal Ackermann oder so. Und da sehe ich definitiv viel. Also gerade bei Antonioni, dieses Ennui-orientierte, da geht's ja auch oft um Reichtum und Leere, um den kranken Eros, dieses berühmte Zitat von Antonioni, den ich bei ihr auch sehe. Also dass irgendwie oft Liebe und Beziehungen halt wahnsinnig wenig bringen und einen auch nicht voranbringen. Und ein Regisseur, den ich vielleicht noch irgendwie erwähnen würde, wäre, ich weiß nicht, aber ich musste zum Beispiel Marie Antoinette bei diesem Opulenten, bei diesem Adeligen, das bei allen ihren Figuren mitschwingt, ob sie adelig sind oder nicht, ich musste ein bisschen an Visconti ab und zu denken. Und ich glaube, es ist immer hilfreich zu gucken, was macht sie und was machen diese Regisseure. Also gerade bei einem Film wie Somewhere oder so werden wir ja definitiv wohl noch über Antonioni sprechen.
Also weiß ich nicht zu, aber könnt ihr auf jeden Fall gerne machen. Es gibt ja dieses also Kurzfilmsegment, ne, Life Without Zoe heißt es, aus New York Stories, wo sie das Skript geschrieben hat, und es gibt ihren ersten Kurzfilm Lick the Star. Würde ich mal kurz, bevor wir, achso genau, wir machen so drei, also wir wollen über The Virgin Suicides, über Lost in Translation und über The Beguiled, ihren neuesten Film, halt ein bisschen näher sprechen. Wie blickt ihr denn so auf dieses Frühwerk quasi, bevor dann Virgin Suicides rauskommt?
Na, ich finde, Lick the Star ist ja sehr kurz, bevor sie dann mit Virgin Suicides ihren Durchbruch hat. Und ich finde, da sind wahnsinnig viele von diesen Themen und sogar Bildern irgendwie schon drin. Es bezieht sich auch sehr stark auf Literatur mit V.C. Andrews und Flowers in the Attic, dass sie ja irgendwie auch rumtragen und fast so ein bisschen als Vorbild nehmen. Das ist ja auch das, was den Plot dann gibt. Dort wird ja, vergiftet ja, glaube ich, eine alte Frau irgendwie Kinder. Und hier beginnt so eine Gruppe von Schülerinnen, auch wieder diese Gruppenkonstellation, Mädchen in der Highschool. Und die beginnen halt irgendwie ihre männlichen Mitschüler zu vergiften. Aber dann wird eben die Hauptfigur dieser Gruppe, Chloe, nach und nach aus dieser Gruppe ausgestoßen. Und ich finde, es zeigt halt sehr effektiv so die Grausamkeit, die Teenager untereinander entwickeln können und auch eben die Leiden von Menschen, die eben noch nicht erwachsen sind und wie wenig sie ernst genommen werden von einer anderen Zielgruppe, von einem anderen Alter. Und es ist ein bisschen übervoll. Also ich finde, dem passieren in 13 Minuten wahnsinnig viele Dinge und ich glaube, das ist vor allen Dingen so ein Proof of Concept. Also, da ist sehr viel drin, was sie halt auch anderswo so erzählt und gespielt hat. Also auch irgendwie in ihren Musikvideos oder wenn sie für die Spike Jones Videos im Mittelpunkt stand und da auch irgendwie so eine selbst aufopfernde Tochter spielt. Zum Beispiel in dem Electro Bank Video von 97, das ja direkt davor erschienen ist. Das setzt das alles so fort. Und ich glaube, die sind nützlich, um zu erkennen, wie sich das, was in Virgin Suicides passiert, so entwickelt. Aber ich glaube, es ist nicht zentral, das zu sehen. Höchstens vielleicht dafür, dass da auf einmal Peter Bogdanovich sitzt als Schulleiter. Und ich finde, aus diesem Film spricht natürlich auch immer schon so, ja, da ist ein ganz besonderer Zugang zur Popkultur ihrer Zeit, aber auch zum Kino und zum klassischen und zum New Hollywood, weil sie da über ihren Vater halt einfach automatisch eine bestimmte besondere Verbindung hat. Und das wird da dann auch, wird definitiv mit darin verarbeitet. Also ich finde auch so Filme wie The Graduate oder so klingen ja immer wieder an, zum Beispiel in Somewhere dann. Also ja, ist ein nützliches Frühwerk, wenn man so ein Komplettist ist, aber jetzt kein wahnsinnig toller Film für sich und auch jetzt auf keinen Fall essentiell oder so.
Ja. Hast du dieses Life Without Zoe-Segment gesehen?
Ich habe Ausschnitte da draus gesehen, aber mehr nicht. What we have here is a dreamer. Someone completely out of touch with reality.
Chance. Lux, please put your shirt on this instant.
Are you an aviation enthusiast?
I don't know if I'd call myself an enthusiast, but
Do you like to wrestle?
Dann lass uns doch mal zu The Virgin Suicides kommen. Habe ich richtig gesagt, mich jetzt trotzdem nochmal verbessert. Das ist eigentlich ein Roman von Jeffrey Eugenides, wenn man das so ausspricht. Der ist 1993 erschienen, war für Coppola wohl was ganz Besonderes. Man vermutet vielleicht so ein bisschen, dass natürlich diese Suizidthematik mit dem doch frühen Tod ihres Bruders vielleicht so ein bisschen besonders bei ihr resoniert hat und dass sie dann eine relativ starke Besessenheit hatte, dieses Buch auf jeden Fall auch zu verfilmen. Also die hat dann gegen den Rat von ihrem Vater dann da ein Skript geschrieben, denn eigentlich gab es schon eine Produktionsfirma, die das machen wollte und das geskriptet hatte und sie hat es ihm dann zu lesen gegeben und er war dann eben so beeindruckt davon, dass er sich dann daran gemacht hat, seiner Tochter dabei zu helfen. Und diese Finanzierung von dem Film war nicht so einfach und es lag auch so ein bisschen am Titel, ne, weil es eigentlich zwei Wörter sind, die nicht so super gerne gesehen sind in Hollywood, halt einmal Virgin und dann eben Suicide, also quasi so zwei Reizwörter. Und die haben das dann so gemacht, dass die, um die Kohle aufzutreiben, also hat die Produktionsfirma dann quasi den Weltvertrieb selbst gemacht und schon vorher die Gelder eingeholt. Das haben sie später bei Lost in Translation zum Beispiel auch so gemacht. Und Coppola war es irgendwie wichtig, dass ihr Vater sie zwar dabei unterstützt, also sie konnte halt auch viele gute Schauspielenden zurückgreifen, Crewmitglieder und so weiter, das alles relativ professionell hochziehen. Gleichzeitig wollte sie aber nicht, dass ihr Vater quasi mit diesem Film dann tatsächlich so in Verbindung gebracht wird, obwohl es natürlich klar war, dass sie mit ihm in Verbindung steht. Sie hat ja zum Beispiel nicht wie Nicolas Cage den Namen Coppola dann irgendwie abgegeben, um sich komplett zu emanzipieren. Der hatte ein Budget von 9 Millionen Dollar und hat 10 Millionen eingespielt, also war nicht so ein großer quasi finanzieller Erfolg, aber tatsächlich so ein richtiger Achtungserfolg und Sofia Coppola ja galt dann eben so richtig als irgendwie die neue super interessante Filmemacherin in Hollywood, bei der man total gespannt darauf war, was sie als nächstes machen würde und hat dann ja tatsächlich dann auch bei Lost in Translation dann wirklich ein eigenes Skript verfilmt und dann auch diesen riesigen Erfolg gehabt. Und der Film ist so ein bisschen so ein Kultfilm geworden. Ne? Es geht um eine Familie, die Familie Lisbon, die in den 70ern ja in so ein den Suburbs irgendwie in Amerika leben. Die haben 5 Töchter, die alle von diesem Film so wunderschön und jugendlich gezeichnet werden, obwohl die Eltern irgendwie sehr spießig sind. Und das ist so ein bisschen durch die Sicht der Nachbarsjungen auf diese Schwestern erzählt. So ist es nämlich auch in dem Buch. Und das finde ich auch total interessant. Das Buch ist ja von einem Mann geschrieben und hat ja eine männliche Sicht auf Frauen. Und Sofia Coppola nimmt sich das jetzt an und versucht es halt eben in diesen Film zu übersetzen. Und manche würden sagen, sie emanzipiert sich aber in diesem Film eigentlich über diese männliche, mysterisierende Sicht, die diese Männer da haben und stellt das ein bisschen anders dar. Es geht quasi darum, dass sich dass diese Mädchen da sehr, sehr eingepfercht sind in diesem Haus, dass sie nicht raus dürfen und vor allem irgendwann sagt dann der Psychiater der einen, ja, aber es wäre doch mal gut für ihre Entwicklung, wenn dann sie tatsächlich doch auch die Jungs von gegenüber treffen würden und dann gibt's immer so verschiedene Versuche, bis sich dann eben Cecilia, eine der Töchter, umbringt und dann eben später auch die anderen Schwestern sterben werden. Und über dem Film liegt so ein bisschen diese große Frage, so warum haben die das gemacht? Warum haben sich alle diese Mädchen tatsächlich umgebracht? Es ist sehr so traumartig gezeichnet. So ein bisschen wird es mit von der Stilistik auch mit Badlands von Terrence Malick verglichen. Wir haben neulich bei Katze über Donnie Darko geredet. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der natürlich später herausgekommen ist, aber dass Donnie Darko und The Virgin Suicides könnten eigentlich auf der jeweils anderen Straßenseite eigentlich spielen und Donnie Darko und Lux hätten vielleicht auch zusammengefunden. Mir hat der unfassbar gut gefallen, aber wie ist es bei dir, Hanna?
Ich war auch total begeistert, den jetzt nochmal zu sehen und fand die Ausbalanciertheit zwischen ja so einem ironischen Traum und Zugriff auf die Figuren und auch eine auch spielerischen Ästhetisierung. Das hat mir wahnsinnig gefallen, wie zügig die in diesen Film reinsteigt, wie die Figuren vorgestellt werden und was sie dann an so filmischen Mitteln alles aufwehrt, ohne dass es halt wie ein überladener Debütfilm wirkt, sondern einfach wie jemand, der total weiß, welche Bilder wie wirken, welche Auftritte die Figuren haben müssen, wie sehr Ausstattung und Kostüme da rein zählen und die Dynamik, die vor allem, finde ich, die erste Hälfte hat, hat mir echt beeindruckt, weil das eine Energie hat, die total gut dosiert ist. Der zweite Teil hat dann ja eben vor allem halt doch zum Thema, wie dieses große Mysterium sich aufbaut über den Suizid der Schwestern. Den würde ich übrigens vor allem auf einer, weiß nicht, symbolischen Ebene lesen. Also nicht, dass sie sagt oder denkt, der Film denkt das nicht, glaube ich, dass Suizid eine schlüssige psychologische Reaktion auf das ist, was die Schwestern erleben oder die Situation in dem Haus. Ich glaube, der ganze Film beansprucht für sich nicht ein korrektes psychologisches Diagnose über Jungsein in den 70ern in Suburbia zu machen, sondern das funktioniert nochmal anders. Das verhandelt Themen auf einer, finde ich, abstrakteren Ebene, als es vielleicht erstmal scheint. Und da wird dann der Film, finde ich, so ein bisschen eben vage, weil er keine eindeutige Antwort darauf geben will, warum die Schwestern diesen Suizidpakt geschlossen haben. Und dabei bin ich mir auch wirklich immer noch nicht sicher, ob das nicht dafür spricht, dass dann zum Schluss man halt mit so einem größeren Fragezeichen aus dem Film rausgeht oder ob das ein Problem ist, was der Film noch hätte konsequenter angehen müssen, dass man nicht halt eben mit so einem, finde ich, doch Energieabfall und noch einer gewissen Ratlosigkeit rausgeht. Wie ging dir das, Christian?
Bei mir ist es so, dass ich das alles so super finde, wie das in dem Film gemacht ist. Also ich finde einerseits, das fand ich beim zweiten Mal schauen jetzt witzig, dass der wirklich ultra lustig ist. Also ich habe wirklich den beim ersten Mal geschaut und war, glaube ich, so ein bisschen bedrückt und hatte noch diese bedrückte Stimmung bei mir so im Kopf. Und dann habe ich ihn jetzt gesehen und ich finde, das ist so eine witzige Abhandlung auch von diesem ganzen Highschool-Leben und auch der Dusseligkeit von Männern eigentlich. Also diese eine Szene auch, wo dann Trip Fontaine, der von Josh Hartnett gespielt hat, der so ein bisschen halt der Loverboy. Ich habe mich gefragt, ob man da Theodor Fontane reinlesen muss aufgrund des Namens, aber mich war da nicht damit beschäftigt. Der sich dann an Laxia, die von Kirsten Dunst gespielt wird, die halt quasi so die große Muse von Sofia Coppola auch noch werden wird und in vielen ihrer Filme auftaucht, der dann sie versucht zu überzeugen. Lax ist ja so dieses sehr träumerische Mädchen, in das niemand reindringen kann, bei dem niemand richtig weiß, was in ihr vorgeht. Und dann eben er, der vor ihr auch so ganz unsicher wird. Und dann sind die ja irgendwann bei denen zu Hause und gucken so eine Naturdoku. Und dann sagt der Sprecher irgendwas wie, now we enter irgendwie the realm of the wild oder irgendwie sowas. Und das sind halt diese einerseits halt total so sexualisiert gezeichneten, aber auch unschuldigen Mädchen und er ist da quasi am Schwitzen und da sind so viele kleine Sachen, die super lustig sind. Also ich war tatsächlich so ein bisschen auch bei diesem einen Kid, das da immer draußen sitzt und so sagt, dass es so ein riesiges Tunnelsystem gibt unter der Vorstadt, wo er in alle Häuser rein kann. Super, auch so ein bisschen an so einen Wes Anderson-Charakter erinnert, an so einen viel zu smarten, rauchenden Jungen irgendwie. Und diese große Frage, also warum bringen die sich tatsächlich um? Ich finde, die wird im Film dann doch eigentlich ein bisschen behandelt, was mir gar nicht so klar war vorher. Also die Jungs verstehen das halt nicht so richtig drüben und deswegen wird versuchen die ja so ein bisschen auch sich zu ermächtigen über diese Frauen. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Arten, wie Männer versuchen irgendwie Frauen zu kontrollieren. Es wird ja sogar in diesem Buch The Politics of Visual Pleasure sagt die Autorin sogar, dass man das so lesen könnte, dass Tripp sie tatsächlich vergewaltigt da auf diesem Footballfeld, weil wir den Sexakt eben gar nicht sehen. Also es gibt natürlich diese ganz direkte Bewegung, aber es gibt ja auch so dieses Festschreiben, dieses Erklären wollen. Wir sammeln Fotos, wir wollen unbedingt wissen, was passiert. Aber ich glaube, die Jungs merken nicht, dass sie selber das Problem sind. Und das, finde ich, ist so eine schöne Sache bei The Virgin Suicides, dass ich das Gefühl habe, und das hat bestimmt jeder Mensch, nicht nur Frauen, aber vielleicht gemerkt, dass die Machtstrukturen, die in der eigenen Erziehung schon drin waren, dass die nach so einer ersten revolutionären Phase in der Jugend auf einmal doch auch in der richtigen Welt sind. Also dass vielleicht die coolen Jungs, mit denen man rumgehangen hat, um sich von seinem Vater irgendwie zu emanzipieren, dass die eigentlich genauso sind und vielleicht toxische Männlichkeit da eigentlich genauso ein Problem ist. Und das, finde ich, ist hier so schön gezeigt. Es gibt ja so verschiedene Sachen, die die wollen. Und die eine ist ja für die Klimabewegung, was ja mega aktuell ist heutzutage, ne? Also die ketten sich ja da an diesen Baum und sie redet immer von Umweltschutz und so weiter und niemand hört so richtig zu. Dann gibt es diesen Jungen, der zu denen kommt und ja eine geistige Behinderung hat und dann von den anderen so gemobbt und gehänselt wird und danach bringt sie sich ja um. Also ich habe immer das Gefühl, die schauen so auf die Welt und was draußen passiert und wie die Gesellschaft strukturiert ist und finden halt für sich keinen richtigen Ausweg dann tatsächlich raus. Und der einzige Ausweg ist dann für diese Charaktere eben tatsächlich nur der Selbstmord, weil sie nicht das Gefühl haben, dass wenn sie tatsächlich aus diesem Elternhaus entkommen können, dass die Welt für junge Frauen und den weiblichen Körper tatsächlich ja, einen Schutzraum tatsächlich darstellt. Und so lese ich das so ein bisschen. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut, dass das nicht richtig erklärt wird, sondern nur angedeutet wird, was da passiert.
Aber die finden doch auch eine Art von Schutzraum in halt dieser hyperstilisierten Mädchenkultur. Die schminken sich alle wahnsinnig gern, die machen sich gerne zurecht, die werden dann ja von den Eltern aus der Schule rausgenommen und finden dann zu viert nochmal in so einer ätherisch enthobenen Community zusammen, in dem sie halt eben die Frauenzeitschriften durchblättern und Musik hören und sowas. Die haben doch schon so ein inneres Refugium gefunden. Und mich hat beim zweiten Mal sehen halt nochmal beschäftigt, warum ist denen das über eine längere Strecke doch genug. Und es wird auch, finde ich, glaube ich, schon klar gemacht, dass das auch ein schönes, begehrenswertes Refugium ist, ihr Frilly-Mädchentum. Das mag ich auch sehr gerne an Sofia Coppola, dass sie sich für diese Art von auch klassischer Feminität so stark macht, weil das doch offensichtlich viele Leute total provoziert und halt eben als oberflächlich und unreif und naiv angesehen wird, was ich nicht finde, dass das zwangsläufig beinhaltet. Und mich hat dann eben wirklich nochmal beschäftigt, warum das einerseits halt eben so ein Refugium ist für die und dann sie andererseits doch aus der Welt rausbrechen wollen, weil ihre Fantasie und ihr Zusammenhalt untereinander ja eigentlich so stark ist. Und das ist auch, glaube ich, eigentlich das Bedrohliche, was dann halt in anderen Filmen von Coppola nochmal mehr ausgearbeitet wird, wenn Frauen sich aus der Männerwelt abschotten und ihre eigenen Fantasien, ihre eigenen Begehrlichkeiten ausleben und die nicht mehr mit männlichen Bestätigung oder Abgleich überhaupt noch ausgestattet sind. Das ist, finde ich, bei The Beguiled, da gibt dann ja eine Szene, wo Colin Farrell diese Angst, ihr lacht mich aus, was macht ihr mit mir, so expliziert. Und das finde ich da bei Virgin Suicide auch schon drin, dass die eigentlich schon sich auch vor dem Suizid abgenabelt haben. Und deshalb finde ich den Suizid halt eben so rätselhaft.
Aber ist der Suizid nicht vielleicht also dann eine also vielleicht wird ihnen ja quasi klar, dass es diese Welt, in der sie da jetzt sind und die sie sich aufbauen, dass das halt nicht Bestand haben kann tatsächlich, dass man so nicht leben kann in der Welt, wie sie eben draußen ist und dass das vielleicht das wie so eine Festschreibung auch von diesem Zustand ist. Wir machen jetzt nochmal, deuten jetzt nochmal diesen einen Roadtrip an und beenden das dann. Wie hast denn du das gesehen, Lukas?
Na, was ich glaube ich euch fragen würde, was denkt ihr denn, wie viel von diesem Roman wirklich es in den Film rüber geschafft hat und vor allen Dingen von dieser Erzählperspektive, weil das kam vielleicht noch nicht ganz durch. Der Roman ist ja wirklich von so einer Art Kanon, von so einer Art Theaterkanon erzählt von Männern, von Männern, die das aus 25 Jahre später, das wird ja auch im Film auch durch so ein 25 Jahre früher Einblendung halt irgendwie sichtbar gemacht, die das so als Zustand ihrer Jugend beschreiben und für die diese Frauen, die sie selber in ihrer Erinnerung und über die Tagebücher und über die Gegenstände von ihnen, die sie finden, die sie so konstruieren, also die sie selber erschaffen. Und das wird im Film ja auch immer noch angedeutet durch diese Voice-Over, durch diese merkwürdigen Einflechtungen von so Traumbildern, diese Verbindung von Gegenständen oder irgendwie einzelnen Passagen aus dem Tagebuch, die dann so Madeleine-mäßig in so mit anderem Material gefilmte Momente zurückführen. Also wie viel von dieser Konstruktion dieser Mädchen durch die Jungen seht ihr in dem Film noch? Weil ich würde sagen, das erklärt ja zum Beispiel die Unsicherheit, die am Ende bleibt. Weil diese Erzähler im Buch können nie genau wissen, was da eigentlich passiert ist. Und die überinterpretieren ja auch vieles von dem, was sie machen, oder überheben das so ein bisschen. Ich erinnere mich an diesen Satz aus dem Buch, den habe ich mir nochmal rausgeschrieben. Our surveillance had been so focused, we missed nothing but a simple returned gaze. Also, dass sie fast so verschwörungstechnisch irgendwie an diese Frauen reingeben. Und im Film sehen wir ja auch permanent so eine Versuche von außen, sie für eine bestimmte Geschichte zu spannen. Also zum Beispiel die Medienleute, die wieder ankommen und sie als Symbol für eine grassierende Krise oder für irgendwie einen besonders schwierigen Zustand der Jugendlichkeit irgendwie hernehmen wollen. Also wie viel von diesem Blick von außen seht ihr noch in dem Film oder ist das jetzt alles Coppola, die diese Welt aus ihrer Perspektive oder aus der Perspektive der Mädchen erzählt?
Ist das die entscheidende Frage? Es geht doch darum, ob der Film an sich eine schlüssige Erzählung und eine schlüssige Perspektive entwickelt. Ich finde den Abgleich da nicht relevant.
Das ist nicht die entscheidende Frage, aber ich finde die interessant, wenn man sich überlegt, warum das am Ende zum Beispiel vage wird. Oder also ich finde es immer nützlich, bei Filmen zu gucken, von wo wird uns das geschildert, woher kommen diese Bilder.
Ja, aber die Perspektivierung auf den Roman ist ja nochmal was anderes. Mhm. Ich glaube, die Psychologie, die der Film hat, ist halt eine gebrochene, keine naturalistische. Sondern eine, die halt Anschluss findet an bestimmte Sachen, die wir hier besprochen haben. Eben, weiß nicht, Toxic Masculinity oder feminine Innenwelten und sowas. Und ja gleichzeitig trotzdem auch in einem ironischen Zwischenbereich angesiedelt ist. Deshalb würde ich halt eben nicht immer sagen, das eine führt zum anderen und ist eine direkte Reaktion auf die Missstände in der tatsächlichen Welt. Das finde ich da ist der Film vager und ich glaube, wir müssten das auch so als Setzung annehmen, dass der halt auch vieles nicht ausverhandelt, weil er halt eben auch gar nicht so angelegt ist, dass da halt irgendwie klare psychologische Motive hervortreten. Das wechselt in anderen Filmen, das finde ich eben sehr interessant. Gerade den Kontrast zu Lost in Translation, der ja, finde ich, eine naturalistische Psychologie hat, wie sie da nochmal näher an die Figuren rankommt und wie sie dann manchmal halt eben auch wieder sehr weit weg von ihren Figuren ist. Und inwieweit das halt über Empathie geht oder auch eben ihre Nähe zu bestimmten Schichten, zu bestimmten Ästhetiken in ihren Figuren, den die Filme nochmal anders prägen. Da gibt es einen großen Wechsel, finde ich, zwischen ihren Filmen.
Ich finde, das ist die ganz große Leistung, also ich habe das Buch nicht gelesen, das Original, aber ich finde, das ist die ganz große Leistung von Sofia Coppola, nicht zu sagen, wir machen jetzt Virgin Suicide komplett aus der Sicht der Frauen. Das Buch ist aus der Sicht der Männer und deswegen mache ich den Film jetzt aus der Sicht der Frauen und wir verstehen genau, was sie denken und wir verstehen genau, was die umtreibt, sondern das so ein bisschen, also mit dieser männlichen Überhöhung dieser Mädchen so zu spielen und dann tatsächlich so zu zeigen, okay, was ist denn da aber, warum sind die denn so? Und für mich ist so ein bisschen quasi dieses Unverständnis der Männer, also dass die Männer nicht verstehen, also andere würden sagen, das ist bei uns als Publikum genauso, wir verstehen als Publikum auch nicht, warum die sich umbringen. Aber beim zweiten Mal hatte ich doch das Gefühl, doch, ich sehe da schon Anzeichen, warum das so ist, nur die Jungs verstehen das nicht. Und dieses Unverständnis der Männer, das ist für mich so das Revolutionäre, was hier im Suizid stattfindet, so, dass die Männer sie nicht mal mehr so festgeschrieben mit ihren eigenen Kategorien begleichen können, sondern sich ihr ganzes Leben lang fragen, was war da eigentlich los, ohne tatsächlich zu dem Schluss zu kommen, vielleicht sind wir schuld oder vielleicht ist das Patriarchat schuld oder so. Und dieser Charakter von Tripp Fontaine, den finde ich so gut konzipiert, so als Frauenheld, bei dem man dann denkt, ach, der interessiert sich ja wirklich voll Lachs und dann schlafen die einmal miteinander und dann ist er weg und dann ist es ja der einzige Vorgriff, den wir im Film sehen, dass wir ihn dann da Jahre später sehen in so einer Klinik für Drogenabhängige und wir merken, dass er wahrscheinlich selbst auch an seinen Männlichkeitsvorstellungen so ein bisschen zerbrochen ist und auch immer noch darüber sinniert und sich fragt, was war da eigentlich und dass Sofia Coppola jetzt nicht so einen starken Fokus drauf quasi wirft, was wollten diese Mädchen tatsächlich, sondern dass so die so ein bisschen überhöht und ich finde, das klappt so auf so einer Gefühlsebene total stark bei mir, dass sie die wirklich ernst nimmt. Und das macht sie ja bei vielen Filmen, dass es so eine, ja, so oberflächliche Mädchencharaktere vielleicht sind, die sehr so schwelgen in Konsum und in irgendwelchen Bildwelten und sowas. Und Sofia Coppola sieht das, hat nicht das Gefühl, glaube ich, dass das Schwachsinn ist oder dass das irgendwie nicht politisch ist oder sowas, sondern hat da Spaß dran. Das finde ich hier irgendwie so ganz gut. Ja, dieses Unverständnis ist für mich so ein bisschen der Sieg von denen.
Ich finde, es ist natürlich auch irgendwie ein Film so als Produkt seiner Zeit. Also ich finde, das ist sehr so ein Clinton-Ära-Film, so diese Auseinandersetzung mit so vorstädtischem Wohlstand, so ein bisschen wie in so Filmen wie American Beauty oder das, was in, ja, all diesen so 1999er-Filmen so ein bisschen mitklingt, so eine Unsicherheit mit so einem vielleicht zu sicheren und irgendwie isolierten Existenz und so. Und ich glaube, das ist an den meisten Stellen nur so am Rand und da finde ich das auch sehr gelungen. Ich glaube, wenn das wie bei diesen etwas großen Symbolen wie zum Beispiel diesem Baum oder so forciert wird, da fand ich das nicht so wahnsinnig gelungen. Also zum Beispiel diese Szene am Ende auf dieser Party, wo dann die Fäulnis eindringt und sie alle Gasmasken tragen, das war für mich, ja, weiß nicht, so etwas übersteigert als Symbol, wie so ein Banksy-Graffiti oder sowas.
Aber ein bisschen wie heute, ne? Fand ich dann auch lustig. Mittlerweile, ja, man achtet jetzt stärker auf Masken im Film, wenn man irgendwie Leute mit was sieht, denkt man nachher.
Und ich glaube, genau, was ich noch spannend fand, dass es quasi ja vor 2-3 Jahren noch mal eine Art moderne Version oder eine neue Version davon gab mit Mustang von Deniz Gamze-Ergüven. Ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen. Eine türkische Regisseurin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die ja das Ganze noch mal unter den Vorzeichen, ja, eben der südlichen Türkei irgendwie erzählt hat. Und das fand ich irgendwie auch interessant, dass es irgendwie dieser Film scheinbar noch so eine Resonanz hat und so gut auch in einem anderen Szenario eben funktioniert mit seiner Grundkonstellation.
Aber ich finde nochmal, dass Virgin Suicides noch origineller ist in seinem Zugriff auf die 70er. Das ist eine andere Art von Ästhetisierung der 70er, die sie da macht. Also 70er kennt man ja eigentlich eher dann halt entweder aus den Verschwörungsthrillern, dass alles halt irgendwie den Berg runtergeht, dass die Bedrohlichkeit der Welt durch die Ölkrise und so eine ganz akute wird und deshalb eben dann auch eben Umweltthemen auch nochmal präsenter werden. Aber so wie die 70er bei Virgin Suicides gezeigt werden, halt in dieser plüschigen Blümchen-Pastell-Ästhetik, die halt eben wirklich so durch ihre Pudrigkeit und Staubigkeit ja so wirklich einem so zum Teil den Atem nimmt, so sehen halt 70er sehr selten im Kino aus. Und wie sie das dann halt schafft, dass es einerseits eben so erstickend spießig ist und gleichzeitig halt irgendwie dann doch angehippt ist, ist, finde ich, hoch originell. Ich finde, da sticht sie wirklich dann nochmal mit so ein High-Concept halt raus aus so 90er-Jahre-Filmen. Das ist nicht irgendwie Singles oder Reality Bites oder so.
Ich finde, diese Spießigkeit wird ja auch super transportiert, einfach von diesem Elternpaar von Kathleen Turner und James Woods, die das ja auch wirklich irgendwie sehr schön, so diese Bedrängung dieses ganzen Szenarios und dieses Ersticken in der Spießigkeit ja auch irgendwie sehr schön so körperlich und im Zwischenspiel so halt ausdrücken. Also.
Und wir haben wieder diese räumliche Isolation, ne, die wir auch in den späteren Filmen haben, dass es sich halt hauptsächlich über dieses Lisbon-Haus erzählt.
For relaxing times, make it Suntory time.
Katto, 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 katto!
Zikan ga nai nda yo, ne, passion ga. Kamera, tension agete.
With intensity.
Is that everything? I mean, it seemed like he said more than that.
Maestro!
Bob Harris!
Yo, kita na, Bob!
You are a movie star.
Yes, movie. I should be doing movies.
Yeah. You know Lat Pack?
Rat Pack?
Rat Pack.
A ring-a-ding-ding.
Mr. Harry, Mr. Kazo sent me my stocking. Lip them.
What?
Hey, lip my stocking!
Lip them? What?
What are you doing?
My husband's a photographer, so he's here working. He wasn't doing anything, so I came along.
What do you do?
I'm not... sure yet, actually. What are you doing here?
Getting paid $2 million to endorse a whiskey. The good news is the whiskey works.
Und genau, ein anderes Haus steht dann später in Tokio, da spielt nämlich dann der nächste Film Lost in Translation, auf Deutsch übrigens der Unterschied, der tatsächlich auch liminale Untertitel zwischen den Welten hat der, ja, und war dann der große Erfolg. Lukas, was ist das für ein Film?
Na, ich würde sagen, wenn man an Sofia Coppola denkt, dann denkt man immer noch vor allen Dingen an Lost in Translation. Ihr zweiter Film, ihr großer Durchbruch, hat weltweit mehr als 120 Millionen Dollar eingespielt, 4 Oscar-Nominierungen, hat für das beste Original-Drehbuch gewonnen. Und in Interviews betont sie ja auch immer wieder, es wäre ihr autobiografischster Film gewesen. Also noch ein Superlativ. Erzählt wird ja von der sehr an Sofia Coppola erinnernden Charlotte, die gerade ihr Philosophiestudium abgeschlossen hat, gespielt von Scarlett Johansson, und die begleitet ihren sehr an Spike Jones erinnernden Ehemann, den Fotografen John, gespielt von Giovanni Ribisi, der für einige Shootings, ich glaube, er fotografiert vor allen Dingen Bands in Tokio ist, das Paar ist frisch verheiratet, aber es kriselt schon so ein bisschen, er geht morgens sehr früh und kommt abends sehr spät wieder und sie langweilt sich. Und in ihrem Hotel trifft sie dann auch den alternden Schauspieler Bob Harris, gespielt von Bill Murray natürlich, die einzige Auswahl für ihre Rolle, wie sie immer wieder betont hat, dem geht's ehrlich gesagt nicht viel anders als Charlotte, und zwischen den beiden entsteht irgendeine Form von Verbindung. Lost in Translation wird ja oft mit anderen so kurzen Begegnungsfilmen verglichen, David Leans Brief Encounter, Richard Linklaters Before Sunrise, Wong Kar-wai's In the Mood for Love, aber da ist eigentlich immer ziemlich klar, dass es sich um Liebe handelt. Und auch hier ist wieder etwas, das so ein bisschen in der Schwebe hängt. Wir wissen gar nicht, ist das so was väterlich, ist das was Liebes, Ähnliches, ist das was rein Platonisches, oder ist das einfach nur irgendeine Form von menschlicher Verbindung in einer Welt, die sehr fremd für sie ist. Und ich würde sagen, diese sehr fremde Welt ist auch so einer der zentralen Punkte. Sofia Coppola erzählt ja auch, der Film hätte für sie mit Tokio begonnen. Und ich finde, das merkt man sehr. Die Stadt ist hier wahrscheinlich der wichtigste Darsteller, das zentrale Gestaltungselement, so eine Welt aus Glas und Neon und vor allen Dingen irgendwie auch so ein Kuriositätenkabinett. Die Japaner benutzt ja Coppola irgendwie als das ganz und gar andere, das Fremde. Und ich glaube, in denen manifestiert sich, was für ihre Hauptfiguren eigentlich auch vorher galt. Bob und Charlotte sind irgendwie so ein bisschen der Welt abhanden gekommen. Sie sind von Menschen in Umgebung, die ihnen alle fremd erscheinen und schwer zu begreifen. Sie haben so eine Distanz zu allem und das, was überall für sie gelten würde, in Italien, in Deutschland, in England, in den USA, gilt in Japan eben noch mal stärker, dass nämlich jede Verbindung nach außen irgendwie unmöglich scheint und nur noch zwischen den beiden existiert irgendwas. Wie war das denn mit euch? Wie fremd ist euch denn der Film geblieben? Wie gut konntet ihr mit dem eine Verbindung eingehen jetzt beim wiederholten Sehen?
Ich hatte ein bisschen Angst, den Film noch mal zu sehen. Ich hatte ihn damals im Kino gesehen und war auch beeindruckt. Und bin jetzt halt eine ganze Ecke älter und war dann jetzt auch mal in Tokio vor 2 Jahren und war da wahnsinnig gespannt drauf, und meine Begegnung mit der Stadt war eine völlig andere als die Charlotte hatte, nämlich dass ich dachte, Gott, ich bin in Tokio, wie krass ist das, wie jetzt muss ich mir diese Stadt unbedingt erschließen und überall rumlaufen, und der Impuls ist nicht so sehr gewesen, das ist alles so fremd, sondern wie kann ich dem angemessen gegenübertreten? Das ist ja auch eine Herausforderung, weil man dann so viel falsch machen kann in Japan. Also alle Geflogenheiten, die man an die man sich anpassen muss und die, die man noch gar nicht erblickt, die man gerade gebrochen hat, finde ich eher so einen Stress des Raffinements und nicht der Entfremdung. Und deshalb hatte ich so Angst, dass mir der Film als exotisierend aufstößt und ich mich nicht auf die Figuren einlassen kann. Und ich fand auch, dass das immer noch drin ist, diese Exotisierung, und auch unangenehm irgendwie dann doch von Bill Murray auch transportiert wird, der viel herablassender gegenüber den japanischen auch Gastgebern auftritt oder sei dem Regisseur, mit dem er dann einen Werbeclip für einen Whisky dreht, dass der doch sehr grotesk überzeichnet wird. Was dann aber, glaube ich, eine Aufschlüsselung im Film selber findet. Ich hatte mich dann bei manchen Momenten, auch wenn zum Beispiel diese Prostituierte dann so eine komische Slapstick-Nummer produziert, an Fellini gedacht. In dessen Episodenfilm gibt es ja auch einen totalen Clownesken-Humor. Und ich dachte das noch, und dann kam schon Dolce Vita im Hotelzimmer Fernsehen. Und das ist, glaube ich, wirklich nicht zufällig da gewesen, dass sie halt eben auch zeichnet, wo halt eben auch so ein grober Humor, so eine Broad Comedy auch einen Platz hat. Und dann, finde ich, wird diese Exotisierung und grob schlechtige Zeichnung von Japan immer weiter aufgelöst. Also das fängt an, dass sie dann nach Kyoto fährt, sich diese Tempel anguckt, dass sie in diesen Ikebana-Workshop reinkommt und irgendwann auch ja mit japanischen Freunden in einem coolen Club ist und halt eben auch so Tokyota Subkultur und nicht nur Games Arkaden und so kennenlernt. Also ich finde, der Film arbeitet erstmal stark mit der Exotisierung und gibt die dann immer weiter auf, findet auch selber in die Stadt hinein mit den Figuren, die dann auch immer mehr sich in der Stadt selber bewegen und das Hotel verlassen. Und das hat mir gut gefallen und hat mich auch erleichtert, weil ich schon so Angst hatte, dass der Film ja in seiner Exotisierung so stehen bleibt und nur Blicke für seine Hauptfiguren hat, die Weißen, die halt eben in diesem Nobelhotel in der Bar halt irgendwie die Nächte verbringen.
Dir ging das anders, Christian, gell?
Nee, also ich muss sagen, also beim ersten Mal schauen dann doch, und da muss ich sagen, da blickt man natürlich jetzt oder hat man sich vielleicht ein bisschen weitergebildet als weiße Person, die ein bisschen älter wird als vielleicht damals, als man den Film gesehen hat, wo man auch noch dachte, wow, Tokio, das ist ja alles völlig anders. Und ich meine, der Film spielt ja eigentlich mit diesen beiden klischeehaften Eigenschaften, die wir Japan so zuschreiben oder JapanerInnen. Diese einerseits so dieses überdrehte Laute, ne, das hat man auch früher ja immer auf RTL 2 gesehen oder sowas, das japanische Fernsehen ist so crazy und da machen die Leute das und das und das ist alles so völlig verrückt. Plus, was mich ein bisschen an RTL 2 erinnert hat und diese ganzen so Anime-Serien wie Dragon Ball oder sowas, ich hatte als Kind immer schon das Gefühl, warum reden die denn immer so lange? Also warum stehen die da und reden so lange? Und das natürlich war irgendwie scheinbar, ich glaube auch so ein bisschen wie beim Französischen, das so ist, dass halt mehr geredet wird und das dann aber, wenn man das auf Deutsch übersetzt hat, irgendwie weniger so bei rauskommt. Und das haben wir ja gerade in dieser Szene mit dem Regisseur, der immer ganz, ganz, ganz viel erzählt. Und dann sagt sie, also die Übersetzerin, dann immer nur zu Bill Murray, ja, kannst du dich einmal nach links drehen und so. Und das andere ist ja dieses Japanische, dieses sehr stille, ruhige, höfliche, irgendwie ein bisschen runtergekochtere, was ja auch so ein bisschen so ein Klischee hat. Und ich habe den jetzt tatsächlich nochmal gesehen vor einer Woche und dachte auch, boah, das ist ja total nervig. Also ich fand diese Comedy-Elemente waren so viel und die Exotisierung war so groß, und dass er dann nochmal auf dem Laufband steht und danach schnell rennt, dass er dann, also vor allem dachte ich dann am Ende, dass er dann nochmal in so eine Comedy-Show reingeht und dass er dann auch nochmal, also als er mit diesem Mann, ich finde auch immer, also das habe ich nicht ganz verstanden, man versteht ja, was die sagen, ne, also wenn man das quasi fies lesen will, dann würde man sagen, für Sofia Coppola ist es unglaublich krass, dass da halt so ein R irgendwie klingt wie ein L, was ja so das absolute Klischee ist, was immer gegenüber asiatischen Menschen geäußert wird, womit die ja auch rassistisch beleidigt und gehänselt werden und sonst was so, und das ist jetzt hier auch in dem Film, aber dann dachte ich später, nee, das ist ja gar nicht jetzt wahrscheinlich ihre Aussage, sondern die Aussage ist auch, dass Bill Murray sich darauf nicht einlassen kann, also beziehungsweise der Charakter, den ihr spielt, also den er spielt. Und ich würde auch sagen, da ist schon so eine Entwicklung drin. Und tatsächlich sehen wir so, dass er erst eben total davon überfordert ist und sich auch dafür nicht ganz interessiert und das am Ende schon so ein bisschen einlenkt. Ich finde, diese Einlenkung hätte vielleicht ein bisschen stärker sein können. Und man kann auf jeden Fall diese Vorwürfe machen. Es gab auch so eine asiatische NGO, glaube ich, die auch versucht hat, irgendwie glaube ich, die Oscar-Nominierung oder irgendwas zu verhindern, auf jeden Fall von dem Film. Also diese Kritik gibt es auf jeden Fall. Ich würde sagen, diese Kritik ist heutzutage auch noch stärker, aber man kann dem Film jetzt nicht komplett vorwerfen, dass das alles rassistisch gezeichnet ist, finde ich. Wie siehst du das, Lukas?
Ach, ich weiß gar nicht, ob ich mir da so ein eindeutiges Urteil zu erlauben will. Ich finde viele von diesen Szenen vor allen Dingen einfach nicht besonders komisch. Also ich verstehe den Vergleich zu Fellini und das Clowneske, ja, liegt da definitiv drin. Diese Lip the Stockings-Szene mit dieser Prostituierte, die schon angesprochen worden ist, trotzdem
die ist total wahnsinnig. Doof.
Die ist furchtbar, also die ist auch überhaupt nicht witzig. Und genauso diese seltsame Black-Toe-Szene, wo es ja auch vor allen Dingen um das L und das R geht. Das ist einfach ein zu offensichtlicher Gag und das irgendwie bräuchte vielleicht noch eine interessante Variation oder irgendwie einen Kniff, um das spannender zu machen. Und das würde sie, das hat sie ja auch immer wieder gesagt, heute wahrscheinlich anders erzählen. Ich finde beide Darsteller hier tatsächlich sonst aber eigentlich sehr gut. Also da ist sicher viel, was heißt improvisiert worden, das bestimmt nicht, aber man merkt, dass es sich so...
Doch, das war nur ein ganz kurzes Drehbuch. Ne? Am Anfang hatte das nur so ein paar Seiten und das wurde wohl tatsächlich viel improvisiert.
Ich schon klar, deshalb wollte ich auch gerade, ich glaube schon, dass so in diesen einzelnen Situationen viel so ein bisschen gerifft wurde. Man konnte so ein bisschen sowas herausentwickeln, aber ich glaube, es war schon eine sehr klare Vorstellung, in welche Richtung das gehen sollte. Und ich muss sagen, was ich, glaube ich, ganz interessant finde, war, also das ist natürlich auch wieder, wie viele von diesen Filmen, so ein Stimmungsfilm vor allen Dingen. Irgendwann entwickelt sich eine gewisse Textur, eine gewisse Grunderfahrung und man lässt sich dann so durch diese Nächte tragen und durch diese Situationen. Viele von diesen Situationen findet man anderswo dann nochmal irgendwie in ihren Filmen sehr gespiegelt wieder. Also ich glaube, das ist ja nicht ohne Grund der Film, auf den sich viele immer wieder zurückbeziehen, sondern das hat fast so eine Urtextqualität. Also wenn wir jetzt auch uns zum Beispiel angucken, was sie gerade als nächstes Projekt vorbereitet, diesen On the Rocks, auch mit Bill Murray, mit Rashida Jones über eine junge Mutter, die in Verbindung tritt mit ihrem alten Vater, so eine Art Casanova, Herumtreiber, Playboy. Da sieht man ja auch, okay, das sind oft, was heißt Spiegelung davon, aber da merkt man so eine klare Prägung durch diesen Film. Und ich hatte das Gefühl, das ist der auch so am stärksten präsent ist, so in so einer cinephilen Kultur. Also da trifft man die meisten Leute von Coppola, bei denen das der Lieblingsfilm ist oder einer von den Filmen, der für sie besonders prägend war, auch für so eine bestimmte Generation von Filmzuschauern. Und das ist sicher, also ist sicher sehr einflussreich. Ich glaube, ich werde über diese einzelnen Szenen nie so richtig hinwegkommen, weil sie mich einfach total rausreißen, total stören. Aber trotzdem muss ich auch sagen, ich hatte so ein bisschen, nicht Angst, aber war so ein bisschen skeptisch, den nochmal zu sehen und hatte doch insgesamt, fand den interessant.
Es wird ja immer gesagt bei diesem Film, dass es so toll ist, dass das Kai oder... Du hast vorhin schon kurz gesagt, Lukas, da weiß man gar nicht so richtig, soll das jetzt Liebe sein oder nicht? Ist es nur eine Verbindung, die die beiden haben? Und ich finde, das ist eigentlich so der stärkste Moment des Films, dass sich hier zwei Menschen, das ist ja auch ein Kommentar auf Tourismus, ne, wenn man mal völlig raus ist aus der eigenen Realität, dann hat man mehr Zeit zu reflektieren, dass wir so zwei Menschen haben, die beide in einer Ehe sind. Also es ist jetzt keine... Es ist jetzt nicht der Playboy-Typ und das junge It-Girl oder sowas, das wir hier sehen, sondern es sind zwei Menschen, die beide in einer Ehe sind und die beide so ein bisschen, also Bill Murray, der so ein bisschen merkt, was habe ich eigentlich hier gelebt? Der kriegt ja auch sein ganzes Leben immer so wiedergespiegelt, ne? Also er kriegt ja immer gezeigt, wie er da diesen Satori-Whisky trinkt von den ganzen Plakaten und so weiter. Er wird angesprochen auf seine ehemaligen Filme, die auch wo Actionfilme waren, also auch so eine sehr männliche Art des Filmemachens. Und dann gibt es immer die Anrufe von seiner Frau mit diesen verschiedenen Sachen, die er auswählen soll. Also ist ganz stark in so einer klassischen Geschlechterrolle irgendwie auch gefangen. Und sie hat ja Philosophie studiert und weiß eigentlich noch gar nicht, was sie mit ihrem Leben machen will, merkt aber auch schon, dass sie vielleicht nicht so in der richtigen Beziehung ist. Und der Film stellt ja so ein bisschen zur Frage, ob die sich jetzt tatsächlich verlieben oder nicht. Ich würde sagen, dass es nicht unbedingt jetzt hier die Liebe sein muss. Mir hat nur sauer aufgestoßen diese Szene im Aufzug, wo Bill Murray sie dann so zweimal küsst. Also es gibt ja das und dann gibt es diesen Kuss am Ende. Und ich finde diesen Kuss am Ende in Ordnung, aber ich finde diesen Aufzugskuss vorher irgendwie total seltsam. Also weil da so eine... weiß ich nicht, so eine sexuelle Ebene reinkommt, die zum Beispiel viel stärker ist, als sie einfach nur auf dem Bett liegen und über ihr Leben tatsächlich berichten. An sich finde ich aber sehr gut, dass der Film eben nicht versucht zu sagen, die haben sich jetzt gefunden und das ist die Liebe, sondern hier haben sich zwei verschiedenen Stadien des Übergangs in ihrem Leben gefunden und es gibt keine richtige Lösung dafür. Also man weiß nicht, trennen die sich jetzt von ihren Partnern oder akzeptieren sie das jetzt? Der Film versucht nicht, der Film versucht das auch nicht so einzuhegen, von wegen, es war eine wilde Sache und dann gehen sie wieder zurück in ihr Leben, sondern es bleibt so ein bisschen offen, was da am Ende passiert. Und das hat mir ganz gut gefallen.
Das war auch mein allererster Eindruck von dem Film. Und als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, fand ich es doch eindeutiger sexualisiert, als ich erinnerte. Weil Bill Murray, wenn er neben Scarlett Johansson zum Beispiel im Bett liegt, dann fasst er auch den einzigen nackten Körperteil von ihr an, ihre Füße. Oder wenn er sie ins Bett legt, dann bleibt nur ihre nackte Schulter zu sehen und dann fasst er die ja auch an. Und diese Küsse im Aufzug fand ich auch schon eindeutig sexualisiert. Und als sie da im Bett liegt mit der nackten Schulter und eigentlich sich schon in den Schlaf dreht, da guckt Bill Murray auch sehr enttäuscht, dass da jetzt nichts mehr kommt. Und schläft dann ja in der nächsten Nacht dann mit der Barsängerin, die dann mehrfach schon eingeführt wurde. Also er ist schon, finde ich, ziemlich eindeutig auf der Suche nach einem Abenteuer. Und seine Ehefrau wird ja auch als dann die Häuslichkeit schlechthin, finde ich, karikiert, dass die da sogar Schnipsel vom Teppich nach Tokio mit FedEx sendet. Sie ist irgendwie mit der Renovierung des Hauses offensichtlich beschäftigt. Und das wird so als das banalisierteste, einfach wahnsinnig unerheblich dargestellt, weil die Figuren, die wir im Film sehen, selber halt eben so existenzielle Krisen haben. Und die Hausfrau zu Hause wird halt eben als die Verkörperung des Banalen dargestellt. Und dass da Bill Murray halt irgendwie ein Sexual Release halt irgendwie sucht, fand ich doch eindeutiger gezeichnet, als es mir am Anfang auch schien.
Aber das ist super, dass du es ansprichst, weil ich bin nämlich jetzt, das merke ich jetzt schon, nämlich auch wieder in dieser Lesart, die ich auch jetzt durch die Texte über Coppola habe, eher so reingerutscht. Und als ich das geguckt habe, dachte ich das nämlich auch, dass man den heutzutage aus so einer Sicht, also dass ich gar keine so Sympathie für Bill Murray so richtig hatte in dieser Rolle. Also wo ich so dachte, ja, das ist halt ein irgendwie alternder, weißer, super berühmter Schauspieler, der halt irgendwie von seiner Frau genervt ist, die halt völlig übertrieben im Film gezeigt wird, der dann doch tatsächlich so ein bisschen Avancen macht, auch dem Charakter von Scarlett Johansson und der gleichzeitig sich nicht für die japanische Kultur interessiert. Also diese Lesart auf jeden Fall war bei mir auch beim ersten Mal schauen drin. Ich müsste es, glaube ich, nochmal schauen, um zu gucken, da mehr Zwischenräume sind. Ich erinnerte diese Lesart aber nicht vom ersten Mal schauen. Da hatte ich das Gefühl, Bill Murray ist so eine Überidentifikationsfigur und man muss ja auch sagen, dass das so ein bisschen, weiß ich nicht, sein zweiter Frühling oder sowas war. Ne? Also dass ja wirklich auch Bill Murray wieder popkulturell total wichtig geworden ist durch Lost in Translation. Ne? Gerade in dieser Rolle, der ja auch, wo man auch sagen kann, vielleicht spiegelt, soll das auch so ein bisschen seine Schauspielkarriere wieder rückkehren.
Ja gut, aber er führt auch das fort, was er halt schon in Rushmore gemacht hat, oder? Also ich finde, das sind ja recht ähnlich angelegte Rollen.
Wann war Rushmore?
5 Jahre davor, 6 Jahre davor.
Aber der war nicht so erfolgreich, oder? Wie Lost in Translation. Also es war schon mal nicht einer, den man eher so nachträglich bei Wes Anderson nachholt.
Na, finde ich schon einen sehr zentralen Film bei Wes Anderson und genau, 5 Jahre
davor. Würde ich widersprechen. 98. Ich würde nicht sagen, nee, würde ich auf jeden Fall widersprechen, dass Rushmore dazu geführt hat, dass Bill Murray wieder richtig im popkulturellen Bewusstsein war.
Na, aber das ist doch genau der Moment, in dem er dieses etwas traurige Clown-Charakter, diesen Charakter entwickelt. Also wo so diese frühen, sehr viel Slapstick, sehr viel breiter angelegten SNL-Sachen und so wegfallen und er das Ganze mit so einer Melancholie auflädt. Also ich finde, das ist schon eine sehr ähnlich angelegte Rolle. Ich finde nicht, dass das irgendwie seine Präsenz schmälert in Lost in Translation, aber ich sehe da schon einfach eine Kontinuität halt.
Ja, doch, genau. Also in dem Fall hast du natürlich recht, dass Murray schon mal vorher solche Rollen gespielt hat, aber ich würde sagen, eben mit dieser Performance dann tatsächlich in Lost in Translation wird das auch eine Öffentlichkeit so richtig bewusst tatsächlich, dass Murray wieder da ist und davon hat auch dieser Film profitiert und darauf ist er mittlerweile halt auch als Charakter gebucht und auch wegen Lost in Translation spielt er wahrscheinlich noch mehrere solcher Rollen auf jeden Fall heute dann auch. Wie hast du denn jetzt diese sexuelle Ebene wahrgenommen?
Nee, ich verstehe das definitiv, was ihr beschreibt, dass da auch so eine gewisse, nicht Übergriffigkeit drin liegt, doch, also in Teilen auf jeden Fall schon und dass man das vielleicht weniger naiv betrachtet mittlerweile, aber ich glaube auch schon, dass wir definitiv mit ihm mitfühlen sollen, also dass er nicht eine rein negativ gezeichnete Figur ist, sondern dass er halt so eine gewisse Ambivalenz sich reinmischt in den Blick. Also ich denke, das trägt sich halt durch all diese Filme. Also ich glaube, wir haben in Coppola jemanden, der sehr selten extrem starke, eindeutige moralische Urteile trifft, sondern meistens eher beobachtend und nur so in Teilen einordnend halt sich eben diesen Figuren nähert.
Also ich würde noch mal betonen wollen, warum dieser Exzeptismus für mich dann doch irgendwie funktioniert hat oder ich beziehungsweise gesehen habe, was ihre künstlerische Strategie dahinter ist, weil das für mich im Schlussbild nochmal alles so zusammengefasst wurde. Da fährt er ja dann bei Murray mit dem Taxi zum Flughafen. Man sieht dann halt so graue Streetscapes der City, also halt eben so Bürohäuser und halt eben die große Shinjuku S-Bahn-Station und sowas, also so extrem urbane Landschaften. Und dann kommt der Jason Mary Chain drüber gelegt. Also krachige Gitarrenmusik mit 60er-Appeal aus den 80ern. Und das ist ein total starker Kontrast, aber es ist so eine ästhetische Setzung von ihr, dass sie halt nochmal sagt, das ist meine Leinwand. Ich nehme Tokio auch als die Leinwand, auf der ich meine Geschichte erzähle und wo ich alles, was ich zur Verfügung habe, was mir gefällt, halt eben auch anwende. Und diese starke Setzung, die ist so, ich fahre in die Welt und bringe aber meine Ästhetik mit und man kann es auch als Zugleistern empfinden. Ich fand es toll abgestimmt, diese Musik halt eben drüber zu legen. Und das ist, finde ich, so eine der stärksten ästhetischen Gesten, die dieser Film transportiert und weshalb der, glaube ich, auch so vielen so gefallen hat und warum sie als auch Regisseurin mit dem Film so einen Eindruck gemacht hat. Sie wurde dann ja auch als dann dritte Frau überhaupt für den Regie-Oscar nominiert und diese starke kreative Persönlichkeit, die sie da halt präsentiert, ist, glaube ich, so eins, was den Film heute immer noch so herausstechen lässt.
Nein, ich glaube auch, dass gerade diese Beziehung von ihr zum Pop, zum Grunge, zu so einer bestimmten Art von Musik, die davor und danach, die immer diese Rückbezüge hat und die so eine nostalgische Qualität auch in diese Filme reinträgt, das ist, was bei vielen so der Verbindungspunkt ist. Also man kennt sie ja, wie schon anfangs so angesprochen, ja auch aus wahnsinnig vielen Musikvideos. Also sie hing dann irgendwie bei Madonna in den Musikvideos rum oder bei halt den Chemical Brothers oder bei den Flaming Lips hat sie Musikvideos gedreht. Und ich glaube, das ist auch, was halt diese Filme so eine Zugänglichkeit schafft, dass die eine bestimmte Stimmung transportieren, mit denen viele Menschen eine Verbindung eben eingehen können. Also ich glaube auch, dass halt das irgendwie dieser Filter über den Pop bei ihr ganz entscheidend ist. Und ich glaube, das ist ja auch beim nächsten Film, über den wir jetzt sprechen, das, was diese Filme dann oft halt irgendwie so fast kontrovers macht, so diese Bezüge auf etwas, das immer so ein bisschen außerhalb dieser Welten zu stehen scheint. Also die Popmusik kommt immer, finde ich, sehr weit von außen und immer sehr wenig von den Figuren selbst oder von deren Erfahrungswirklichkeit halt.
Aber das stimmt ja. Jetzt in Lost in Translation hört die Charlotte-Figur doch dauernd Musik. Also da würde ich mal sagen, dass das auch die Musik ist, die die Figur hört. Da sehe ich eher die Bezüge, dass das ihr Blick ist, der auf der erstmal eben auf der Kameraebene verhandelt wird und dann auch auf dem Soundtrack. Das ist schon, glaube ich, da deckungsgleich.
Das müsste ich dann noch mal sehen. Aber bei den meisten Filmen, also zum Beispiel Marie Antoinette, ist es ja sehr weit von außen, logischerweise.
Genau.
Das stimmt. Ich finde aber, dass man auf jeden Fall verstehen kann, auch wenn man noch mal schaut, warum Lost in Translation diese Sogwirkung hatte. Definitiv. Weil er auch so klar konzipiert ist, weil er stilistisch so sicher ist. Ich meine, die durften ja in dem Hotel sowieso eigentlich nur nachts drehen. Und das wirkt gar nicht so, als wäre das, als hätte man das so machen müssen, sondern als wäre das genauso gewollt, wo diese Charaktere da so. Also ich finde, weiß nicht, der hat so was ganz Altes, Hollywood-mäßiges, aber doch so irgendwie was Aktuelles, glaube ich. Und auch in dieser Figurenkonstellation finde ich den schon sehr interessant und auch in seinen doch kleinen Uneindeutigkeiten. Nur so ein paar Szenen sind wahrscheinlich für uns heutzutage nicht so gut gealtert.
Friendship between Austria and France must be cemented by marriage. My youngest daughter Antoine will be queen of France.
It is a custom that the bride retain nothing belonging to a foreign court.
You represent the future. All eyes will be on you.
She looks like a child. So, I've heard you make keys as a hobby?
Yes.
It'll be interesting to see how long she lasts.
What on earth is going on with that young couple?
It's a disaster.
This is ridiculous.
This, madame.
Ja, genau, dann kommt, es geht nicht nur um Aufstieg und Fall von Marie Antoinette, sondern vielleicht auch von Sofia Coppola, weil dieser Film ja, also was muss man nochmal sagen, Lost in Translation hat unfassbar, ich glaube, über 100 Millionen Dollar eingespielt und irgendwie 10 gekostet oder sowas, also mega Erfolg gewesen international und deswegen hieß es dann auch, Sofia Coppola kann man wirklich auch eben international vermarkten, ist das neue große Talent und sie hat sich dann rangemacht, einen Film über Marie Antoinette zu machen, Kirsten Dunst spielt da die Hauptrolle, Marie Antoinette, die natürlich eigentlich vom österreichischen Hof aufkommend dann nach Frankreich, wird irgendwann die Königin von Frankreich und dann geht's am Ende auch aufs Schafott, aber das sehen wir nicht im Film, sondern hauptsächlich ihre erste Zeit und dann ein bisschen die weitere, bis die Königin wird am französischen Hof in Versailles und wir sind wirklich in Versailles, also Sofia Coppola hat die Möglichkeit bekommen, tatsächlich diesen Film in Versailles zu drehen und ich finde ganz interessant, es gibt ja diesen Begriff der Cultural Appropriation und der Cultural Appreciation und normalerweise bringt man das ja meistens an, wenn sich da ein Machtungleichgewicht befindet, also das zum Beispiel eben zum Verhältnis vielleicht, nur gut, von den USA und Japan ist vielleicht so ein bisschen die Frage, aber meistens ist ja die Frage, wer darf eigentlich welche Kultur irgendwie benutzen und inszenieren und so weiter und diesem Film wurde eben vorgeworfen, sich überhaupt nicht wirklich mit der französischen Historie zu beschäftigen, wo ja tatsächlich Hollywood wahrscheinlich schon eine Macht mittlerweile über das europäische Kino hat. Interessant eben auch, dass sie tatsächlich dann da vor Ort drehen konnte. Und ja, wir haben so ein bisschen so eine Pop-Version von Marie Antoinette. Das sieht man auch in fast jedem Artikel, der darüber geschrieben wird, steht direkt am Anfang, es geht hier ja eigentlich gar nicht um Marie Antoinette, sondern es geht eigentlich so ein bisschen vielleicht um unser auch aktuelles Gefühl von einem Leben im Konsum, im Ruhm, im Rausch. Und ja, vor allem die Kostüme und Sets und sowas werden immer sehr hervorgehoben. Stehst du, Hanna, dem Film auch so kritisch gegenüber, wie viele Kritikerinnen und Kritiker das am Anfang getan haben?
Nee, ich mag den sehr gerne. Ich finde auch diese Fixierung auf Ausstattung und Kostüme bei ihr als Ausweis von Oberflächlichkeit in dem Film besonders langweilig. Und ich muss immer dann, weil wir auch schon darüber geredet haben, dann immer Wes Anderson ins Spiel führen, den ich persönlich viel, viel schwieriger, weil halt oberflächlicher und verspielter finde als Coppola in vielen Momenten. Und mein Negativabgleich immer, was einen oberflächlichen, in seiner Ausstattung verliebten bis verlorenen Film angeht, ist für mich die Tiefseetaucher von Wes Anderson. Das ist für mich einen völlig sinnentleerten, herzlosen Film, der halt einfach nur in sich selbst vernarrt ist, in seine Niedlichkeit. Und da finde ich, die Emphase, mit der sich Coppola diese Ästhetisierung zu eigen macht oder die auslebt, finde ich total befreiend und mitreißend in dem Film. Und dass das eine Figur ist, mit der sie wirklich was macht, macht für mich den Film auch nochmal zu einem echt starken Wagnis, weil sie halt wirklich sehr, finde ich, klar macht, dass sie mit dieser Figur Marie Antoinette was vorhat und nicht der erstmal gerecht werden will, sondern mit dieser Figur arbeitet und Kirsten Dunst sich da auch so toll drauf einlässt, da alle Facetten halt irgendwie auszuspielen. Ich finde, das ist eine total dynamische, risikobehaftete Unternehmung, die beiden da machen.
Ich finde auch vieles von der Kritik an diesem Film sehr langweilig. Also ich habe irgendwie ein paar Sachen mir aus der Zeit von 2006 und nach der unmittelbaren Reaktion aus Cannes, wo der Film ja dann sehr harsch angegangen worden ist, stellenweise durchgelesen und fand das auch eher uninteressant. Aber ich muss sagen, dass ich nicht im gleichen Maße vielleicht angetan bin, dass mir sich dieses Experiment vielleicht nicht ganz erschließt. Zumindest nicht so, wie es funktioniert. Es wird ja irgendwie miteinander kurzgeschlossen, so eine popkulturelle Welt der Gegenwart. Ich finde, das bindet diesen Film auch sehr an das Jahr 2006 oder an die Mitte der 2000er, wenn da dann irgendwie bestimmte Songs von Phoenix oder was weiß ich, The Strokes oder so.
The Strokes, ne, das hatte ich auch das Gefühl, dass man denken würde, also dass der Film zeitloser eigentlich wäre und man, wenn man den heute gucken könnte, auch denkt, ach, der könnte auch von jetzt sein und danach, nee, da kommen ja die Strokes, die sind ja mittlerweile relativ irrelevant, ja.
Und ich glaube, was halt interessant ist, dass hier ja zwei Bewegungen irgendwie stattfinden, dass wenn man Sachen zusammenbringt, die sich einander fremd sind, dann geht das ja immer in beide Richtungen. Man liest das ja in der Regel so, dass sie auf dieses Szenario von Versailles die gegenwärtige Popkultur auferlegt wurde. Aber im Umkehrschluss kann man auch sagen, dass auf die gegenwärtige Popkultur Versailles auferlegt worden ist. Und dass man auch so ein bisschen hingeht und sagt, ja, guck mal, da ist irgendwie in dieser Musik, die auch immer zurückgreift, die was so Nostalgisches hat. Also gerade sowas wie The Strokes oder so, das sind ja Imitationen von so Rockstar-Gesten der 60er, der 70er, die vielleicht eigentlich komplett aus der Zeit gefallen sind, die dann auch darin so eine gewisse Selbstgerechtigkeit und irgendwie so ein, die selber schon einen Anachronismus darstellen, dass man da diese Verbindung herstellt. Und das fand ich dann tatsächlich interessant zu gucken, wie sehr ist denn das, was wir heute an Popwelt haben, wie Versailles, wie stark ignoriert es die Welt außen, wie sehr zieht es sich in seine Gesten, die eigentlich immer Imitat sind, zurück. Also sie versucht ja in Teilen dann auch im Theater so eine bestimmte Form von Natürlichkeit, von Authentizität so nachzuspielen. Und wie sehr ist denn das, was wir in aktueller Popkultur haben, auch ein Theater, in dem Authentizität gespielt wird? Und das fand ich dann irgendwie tatsächlich sehr interessant und sehr ergiebig. Und ich habe das Gefühl, dass so in diesem Aussparen der Außenwelt in weiten Teilen, dass da auch so eine gewisse Verbindung ist. Zum Beispiel, ich musste an diesen letzten großen Film von Albert Serra denken, an Der Tod von Ludwig dem 14. Richtig? Ist es nicht der 16.? Nein, es ist 16. der 14. Der 16., genau, wo ja auch irgendwie so eine sehr starke Orientierung so an diesen Innenwelten, an der Art, wie das da alles aussieht und eine Ignoranz gegenüber allem Äußeren. Da wird das vielleicht dann noch so ein bisschen düsterer, während das hier natürlich dann so eine pastellende Buntheit bekommt. Und ich glaube, so eine Art Historienfilm, der mit so einer ganz starken Verfremdung arbeitet, den so präsent zu platzieren und den auch so als popkulturelles Event zu haben, das ist wahnsinnig spannend und wahnsinnig wertvoll. Mein Vergnügen an dem Film selbst ist in Teilen dann ein bisschen eingeschränkt. Ich finde ihn so ab der Hälfte so ein bisschen repetitiv und gleichförmig. Und diese Filme sind ja sowieso nicht von besonders starken Entwicklungen geprägt und das vermisse ich auch gar nicht unbedingt. Aber ich habe dann irgendwann das Gefühl, es stellt sich so eine Ermüdung bei mir ein, wenn immer wieder ja, so diese wahren Welten, so diese Klamotten und die Patés und was weiß ich, die Macrons und so da ausstaffiert und ausgestellt werden. Irgendwann war ich so, hatte ich so ein bisschen Zuckerschock.
Ja, die Macarons, nicht die nicht
ja, was habe ich gesagt, die Macrons.
Emmanuel ja, Macron.
Die Macrons werden da ausgestellt.
Es ist der 14. tatsächlich, habe ich hier gerade gesehen. Ich fand,
falsch korrigiert.
ich fand dass also einmal finde ich, dass was hier wieder durchkommt, ist so diese Kontrolle der patriarchalen Gesellschaft, des weiblichen Körpers, aber auch des männlichen Körpers, ne? Also ihr, und jetzt weiß ich aber nicht, wer ist ihr? Ist ihr Mann auch Ludwig der ist, ach, ihr Mann ist Ludwig der 16., glaube ich, genau. Nämlich, ne? Mit dem sie, ja genau, das ist wahrscheinlich, da hat wahrscheinlich zu der Verwirrung geführt. Mhm. Die sollen ja dann den Nachfolger, den Thronfolger zeugen und sie hat auch Lust, aber er hat irgendwie keine Lust. Und dann dachte ich auch, okay, so ist er vielleicht einfach homosexuell, aber es wird gar nicht so richtig aufgelöst. Ne? Also er hat irgendwie da einfach keine Lust drauf, ist sehr unsicher und so. Das fand ich ganz schön gezeichnet, aber ich fand...
Er hat eine Phimose, hat eine verwachsene Vorhaut und die muss erstmal operiert werden und dann kann es zum Zeugen des Thronfolgers kommen. Und dieses Verklemmte, das... genau, also die Verklemmung ist eine körperliche, die halt zu einer seelischen dann wird.
Ja, und er interessiert sich für Schlösser und dieses Verschließen. Also das ist eins von diesen großen Symbolen, das sie dann in diesen Filmen auch immer hat.
Und das finde ich gut und das spiegelt schon, würde ich sagen, so ein bisschen die aktuelle Welt auch wieder, ist dieses dauernd, guckt jemand zu. Also es geht ja im Film die ganze Zeit darum, die wachen auf und jemand ist da. Die essen und jemand ist dabei. Und das ist ja witzigerweise heutzutage die ganze Zeit so bei Leuten, die eben alles, was sie machen, auf Instagram zum Beispiel dokumentieren. Und irgendwie wird es ja sogar auch erwartet von Prominenten. Wo gehen die ins Fitnessstudio? Was machen sie da? Was halten sie davon? Und so weiter. Und dann wird das halt immer weiter so erzählt und gezeigt und in dem Film geht es auch viel um Zeigen und um Bewerten und auch wie wichtig das ist, dass sie unbedingt jetzt Sex haben müssen. Also sie ist total unterworfen. Gleichzeitig geht sie mit so einer Naivität ja auch an diesen und auch mit ein bisschen auch mit so einer Freude an diesen Hof an Versailles und ermächtigt sich ja dann so ein bisschen darüber, vielleicht auch so ein bisschen wie die Lisbon-Schwestern, so dass in ihrem goldenen Käfig dann tatsächlich so eine Überidentifikation mit Prunk und mit Konsum, mit so Konsumwelten irgendwie so stattfinden, als einzige Fluchtbewegung, die sie so ein bisschen hat. Das finde ich alles interessant. Ich finde den Film natürlich visuell total interessant. Hat ja auch einen Oscar gewonnen fürs Kostümbild, glaube ich, ne? Und deswegen also sehr, sehr spannend so gemacht. Nur, was du beschreibst, Lukas, diese Idee, dass alles immer so wiederholt wird, das ist was ich ganz oft bei Coppola-Filmen habe. Und das fängt bei Marie-Antoinette an, dass ich mich frage, also dass man immer sieht, okay, hier ist ganz viel Wiederholung und wir sollen uns hier in Bildern und in Stil verlieren und am Ende passiert da wahrscheinlich noch irgendwas Wichtiges oder es wird eine wichtige Aussage getroffen. Diese Aussage bleibt oft vage, aber ich finde auch die Bildwelten von Sofia Coppola meistens nicht radikal genug. Also wenn sie sagt, wir machen jetzt aktuelle Popmusik da drauf, dann hätte ich mir das irgendwie ein bisschen radikaler vorgestellt, als zu sagen, in manchen Teilen gibt es klassische Musik und in anderen kommen dann mal die Strokes oder kommen dann mal Phoenix. Ich finde das irgendwie nicht so besonders interessant einfach beim Schauen. Und das habe ich mich bei vielen ihrer Filme gefragt, warum geht sie da nicht radikaler vor? Ich habe das Gefühl, sie hat so ein bisschen einen Spaß damit, sich auch nicht darauf komplett einzulassen, sondern immer wieder so auch zurückzugehen und zu sagen, vielleicht zeige ich dir ja doch einen Historienfilm, vielleicht geht's ja doch um die Politik in Frankreich und dann so, ach nee, jetzt ziehen wir uns wieder zurück. Und ich finde dieses Hin und Her immer selber total unbefriedigend an den Filmen von Sofia Coppola. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Hättet ihr nicht auch das Gefühl, das hätte man irgendwie, also es gibt am Ende diese Szene, da hat sie, oder gegen Ende, dann hat sie so ihr eigenes kleines Schlösschen da und dann liegen die da so rum und es kommt auch irgendein, glaube ich, aktueller Popsong und es hat so richtig was von so After Hours oder sowas. Und da dachte ich, ach geil, da sehe ich genau so eine Entsprechung, wie Leute heute in ihren ollen WGs liegen, die von ihren Eltern finanziert sind und wie sie das eben da macht. Aber ich hätte mir da so mehr gewünscht. Ich würde mir das so dichter wünschen, übertriebener. Es muss nicht gleich sein wie bei Baz Luhrmanns The Great Gatsby, aber irgendwie in so eine Richtung würde ich das lieber sehen. Und das führt bei mir immer so ein bisschen zu so einem Unverständnis bei den Filmen von Sofia Coppola. Also es ist mir manchmal nicht oberflächlich genug vielleicht.
Also mich würde bei dir, Lukas, nochmal interessieren, weil du sehr immer das Pastiche bei ihr betonst und dass es halt eben schon Vorläufer gibt. Das finde ich so eine Kritik, die vor allem an Coppola herangetragen wird und nicht so sehr an ihre männlichen Pendants, wie halt eben zum Beispiel Wes Anderson oder auch Spike Jonze, die auch nicht Filme machen, die in der Gegenwart spielen oder in einer erkennbar naturalistischen Gegenwart, sondern halt auch im Zitat und in der Verniedlichung viel arbeiten. Deshalb finde ich da das Ansetzen oder erstmal Abarbeiten, was alles schon davor war, worauf Coppola aufsetzt, immer so ein bisschen fragwürdig. Warum ist das bei ihr halt irgendwie so betonenswert?
Nee, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das dann falsch formuliert. Das war eigentlich nie als Kritikpunkt gemeint hier, sondern das war in den meisten Fällen eher eine Feststellung. Also wenn ich zum Beispiel sage, hey, da wird was fortgeführt bei Bill Murray im Schauspiel oder so, dann will ich damit halt in keiner Weise irgendwie das schmälern, was sie macht. Also ich glaube, Originalität ist ja immer so ein etwas schwieriges Konzept. Und ich meine, wie ich schon beschrieben habe, das ist natürlich eine Generation von Filmemachern, die viel eben über Zitate und Pastischen eben arbeitet. Also ich wollte das gar nicht als negativen Kritikpunkt verstanden wissen halt.
Nee, ich finde halt eben, es gibt so viele erwartbare Reaktionen auf Coppolas Filme. Und da ist halt eben auch naiv, Oberfläche, Zitat, popkulturelles Spiel halt eben so ein Blumenstrauß, der immer gereicht wird. Und ich weiß dann immer nicht, ob das so wirklich interessant ist, immer noch wieder darauf Bezug zu nehmen, wenn man halt nicht auch selber mal dann halt, jetzt sage ich es noch ein letztes Mal, Wes Anderson zum Beispiel unter denselben Maßstäben beurteilt.
Übrigens, Fun Fact ist, dass Wes Anderson, Sofia Coppola, als sie dann Lost in Translation machen wollten, er hat sie ja ewig gebuhlt, dass Bill Murray mitmacht. Und dann hatten sie tatsächlich eine mündliche Zusage. Und dann dachte sie, ja, das bringt nichts. Und dann meinte Wes Anderson, doch, doch, eine mündliche Zusage ist alles, was du von Bill Murray bekommst.
Ich überlege gerade. Also, wie schon gesagt, ich glaube, nichts davon würde ich als Vorwurf meinen. Und natürlich ist das vielleicht nicht etwas, das man nochmal irgendwie bewusst hervorheben muss. Aber ich glaube, diese Podcasts hier sind ja immer so eine Mischung von Bestandsaufnahmen und dann eben dem Einbringen, was wir halt nochmal spezifisch dazu denken. Und mir schien das zumindest halt erwähnenswert. Genauso wie ich das halt bei Wes Anderson auch erwähnenswert fände und irgendwie als Zugang zu diesen Filmemachern halt für relevant halte. Ich weiß nicht, ob das, also man darf sie auf keinen Fall darauf reduzieren. Genauso wie ich sagen würde, darf man Wes Anderson darauf reduzieren, dem ich jetzt das Gefühl habe, so fast so ein bisschen Unrecht von dir getan wird, wenn der wirklich nur noch ein Ausstattungs-Niedlichkeits- und Pastiche-Regisseur ist. Ich glaube, auch da ist mehr zu finden.
Klar, es wechselt für mich aber sehr stark von Film zu Film und die Filme werden aber, habe ich das Gefühl, mit der gleichen Ernsthaftigkeit rezipiert und mit der gleichen Wertschätzung, die nicht immer, finde ich, in dem künstlerischen Wert begründet ist. Das ist so das, was ich bei Wes Anderson sehe, dass da manchmal nicht, finde ich, genug differenziert wird, weil die für mich qualitativ sehr stark schwanken und bei Coppola halt eben doch sehr einheitlich diskutiert wird. Und ich finde, die Filme sind auch sehr, sehr unterschiedlich stark und finde auch, dass Marie Antoinette irgendwann so eine Redundanzschleife einnimmt, die mich jetzt auch nicht so richtig bis zum Schluss packt. Und wo der Solipsizismus halt auch einer ist, der dann radikal gesetzt ist, aber auch einer ist, bei dem ich auch nicht bis zum Ende mitgehen konnte.
Es ist ja so, dass Also die erste Fragestellung wäre ja, ist es wirklich so gewesen bei Marie Antoinette? Wie historisch akkurat ist das? Schenken wir uns jetzt so ein bisschen. Dann die zweite ist, ist das vielleicht etwas, was wir heute in so einem Promi-Dasein und sowas auch schon haben? Ne? Also dass das tatsächlich wie ein heutiger Star ist, so wird Marie Antoinette gezeichnet. Aber eine andere Frage, die auch in diesem deutschen Buch aufgeworfen wird, das ich hier gelesen habe, ist die Frage, befinden wir uns nicht alle in so einer Welt des Fin de Siècles, dass, also wir sehen hier den absoluten Rausch, den absoluten Prunk und aber auch das, also wir haben ja, ihr wird ja sehr viel Sympathie entgegengebracht dem Charakter von Marie Antoinette, sich in dieser Welt, also es gibt ja dieses Zitat, dann sollen sie halt Kuchen fressen und das wird ja hier, explizit wird ja hier damit gebrochen und so ein bisschen gezeigt, warum sie so ist, wie sie ist und dass sich alles halt, diese ganze Revolution und sowas nur draußen abspielt und so ein bisschen wurde hier die Frage aufgeworfen, ist das nicht auch bei uns allen so? Also ist es nicht so, dass die Leute, die hier eben mit den Mistgabeln reingerannt bekommen, nicht die Ausgegrenzten sind aus dem globalen Süden, die unsere iPhones, die unsere MacBooks und so weiter produzieren und befinden wir uns nicht genau wie Marie Antoinette in so einer sehr privilegierten Situation und flüchten uns in den Konsum und gleichzeitig aber ist das vielleicht alles bald vorbei. Ich fand diese Lesart eigentlich auch ganz, ganz spannend. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also ich glaube tatsächlich, das würde Coppola politisieren auf eine Weise, die sie selber immer wieder abgelehnt hat und die ich auch in ihren Filmen nicht sehe. Wir hatten ja ganz am Anfang mal drüber gesprochen, über so Ausbruchsbewegungen der Figuren und inwieweit da halt Revolution oder Brüche überhaupt möglich sind. Und ich finde eher das Schwierige an Coppolas Film, dass solche Perspektiven gar nicht möglich sind in ihrem Film. Also ich würde nicht sagen, dass die Figuren überhaupt über Revolution und Ausbrüche nachdenken. Das sind keine Optionen für die und da hört auch der
Aber
Film
eben, wir
auf.
Ja auch nicht.
Bitte?
Aber ja eben quasi, also wir ja auch nicht, das würde ich damit sagen. Also am Ende sehen wir ja Versailles auf eine Art zerstört und dann ist so ein bisschen die Frage, was sollte das eigentlich alles, was da vorher passiert ist? Ist es positiv, dass es jetzt zu Ende ist oder nicht? Und ich finde schön, dass sie sich so auf die Seite des Konsums ja auch schlägt und den auch feiert und in der Ausstattung und das ja auch liebt. Aber es ist schon, wird schon in einem kritischen Licht auf jeden Fall dann gezeichnet.
Na, ich finde, da muss ja gar keine so klare Beurteilung rein. Also ich meine, ich habe das Gefühl, dieser Film nimmt in Teilen ja auch Sachen vorweg, die wir dann als Diskussionen später bei Sachen wie Wolf of Wall Street oder so viele Sachen so nach vielleicht halt so dieser neuen Finanzkrise und sowas hatten. Also so auch Diskussionen um Exzess und so. Und das ist sicher auch etwas, das sich in dieser Anhäufung, auch in dieser Länge des Films halt irgendwie spiegelt. So dieses, dass das, also wenn wir über Rausch reden oder so bei ihr, ich habe nie das Gefühl, dass wir das emotional wirklich positiv miterleben, sondern ich habe bei ihr schon oft das Gefühl, eher weit außen zu stehen. Also das sind keine Filme, die mich oft irgendwie besonders stark affizieren oder berühren oder so, sondern ich habe da oft so fast so was Beobachtendes, Nüchternes, wie ich an diese Filme herantrete oder wie ich sie erlebe. Und ich glaube, das finde ich halt irgendwie das Interessante, dass diese Warenwelt, dieser Exzess, dieses Endlose gar nicht irgendwie uns als Zuschauer so eine große Befriedigung bringt. Also ich verstehe, wenn man irgendwie, also ich glaube, sie ist da sehr gemischt, sie geht da sehr ambivalent dran, aber ich glaube, die haben auch irgendwann sowas, was ausladend ist, dass dann irgendwann wie dieser Zuckerschock, den ich da hatte, ich hatte schon das Gefühl, dass das auch irgendwo beabsichtigt ist, dass man irgendwann diese Welt fast nicht mehr aushält. Und wenn du beschreibst, die Revolution findet hier irgendwie nicht so richtig statt oder man kann nicht vorstellen, so wohin diese Fluchtbewegungen oder Ausbruchsgedanken gehen, dann ist das sicher auch irgendwie, also ich will nicht sagen eine Absicht oder so, aber ich glaube, was man den Filmen positiv zuschreiben kann. Also das ist jetzt kein Vergleich auf irgendeiner ästhetischen Ebene, aber irgendwie Stroop und Huyer haben auch immer gesagt, man darf das nicht in den Filmen selbst zeigen, die Revolution, sondern das muss bei uns dann außerhalb passieren. Also dass diese Unmöglichkeit in diesen Filmen so eingeschrieben ist, dass das alles so festgestarrt ist, das finde ich spricht erstmal für die Radikalität dieser Filme.
Nee, das meinte ich jetzt psychologisch bezogen mit Ausbruch und Revolution, was halt zum Beispiel bei Lost in Translation oder Virgin Suicide sie angesprochen hatte mit der Kommunikation, die nicht stattfindet. Und ich glaube halt nicht, dass Coppola eine authentische Kommunikation oder eine wahrhafte Ausdrucksweise von Persönlichkeiten interessiert, sondern dass das alles kodifiziert ist und dass es Missverständnisse immer gibt. Und dass halt eben das Streben nach einer Art von Reinheit oder Klarheit oder sowas sie nicht interessiert und deshalb auch nicht in den Figuren verhandelt wird. Also dass das halt auch der Horizont ist, den sie mit damit absteckt in ihren Filmen. Und der ist halt auch begrenzt. Also ich finde nicht, dass sie halt alternative Lebensentwürfe oder sowas mitdenkt. Und das hat halt eben auch eine gewisse Ignoranz, sorgt natürlich aber eben, und dann kommen wir ja bei The Beguiled dann auch nochmal drauf zurück, zu einer Geschlossenheit, die ja eben so käseglockenmäßig halt auch zu einer Verdichtung und Eskalation führt. Und ich finde, da ist es halt eben bei Marie Antoinette halt eben Francis so ein bisschen aus, aber weil halt eben es dann konkret um Revolution geht, aber ich würde eher denken, oh, was mich halt eben dann an den Filmen immer doch irgendwie so ein bisschen stört, ist halt eben, du kannst nicht dir das Außen auch dazu denken, das muss der Film nicht zeigen, aber der muss ja irgendwie vielleicht eine Idee davon haben und das anklingen lassen. Und das, finde ich, tun die Filme halt nicht.
Ja, gut, aber ich meine, du beschreibst es ja schon. Tun wir das als Zuschauer nicht irgendwie automatisch? Also gehen wir an ein Szenario wie Versailles in dieser Zeit nicht zwangsläufig dahin und konstruieren uns selbst ein Außen? Also denken wir nicht immer automatisch mit, dass da irgendwie draußen die Leute hungern? Zumal das ja im Dialog ja auch so ein bisschen so unterschwellig anklingt, halt wirklich sehr in den Zwischentönen. Und ich finde das gerade das Spannende. Ich finde, das ist natürlich bei so einem Film wie The Beguiled später, da wird das nochmal auf die Spitze getrieben, weil diese in sich geschlossenen Systeme, die ja fast sowas von so Immunsystemen haben, da nochmal viel direkter sind, wo ja der Eindringling wirklich am Ende ganz bewusst wieder so nach außen befördert wird, wo der ja wirklich wie von irgendwie weißen Blutkörperchen so nach außen getragen wird. Und ich glaube, das ist dann halt, was sich über ihre Karriere hinweg so entwickelt, so ein Gefühl dafür, dass da was Unangenehmes, was Feindseliges auch liegt in diesen geschlossenen Welten, die automatisch implizieren, dass da genug Leute draußen stehen, die nicht reinkommen. Und ich weiß gar nicht, ob man die nochmal explizit zeigen muss oder andeuten muss, sondern können wir die nicht als Zuschauer selbst konstruieren?
Ich glaube, das interessiert sie nicht. Also das kann man alles mitdenken. Ich glaube aber nicht, dass sie dieser Kontrast, das, was weiß man drumherum, wirklich interessiert. Also dass das halt was ist, was sie als Kontext ihrer Filme gesehen haben möchte.
Aber das ist ja jetzt auch nicht so wichtig, was sie jetzt selber tatsächlich dazu denkt, sondern auch ein bisschen natürlich, was wir da reinlesen. Weil ich würde schon sagen, dass dieses diffuse Außen, was nicht so ganz klar ist, halt schon wichtig ist im Kontrast zu dem, was innen passiert. Und dass es schon wichtig ist, dass draußen die Revolution stattfindet, aber dass dann eben absichtlich sie das nicht zeigt. Und das ist ja später bei Beguiled und sowas auch so, dass es in dem Ursprungsfilm auf jeden Fall noch tatsächliche Bilder gibt vom Bürgerkrieg und oder auch eine Sklavin, die da mit am an dieser Schule mit ist, die dann ausgespart wird, was ja auch zu Kritik geführt hat und so weiter. Aber ich finde eigentlich, dass gerade dieses Unangenehme, so ist es, und gerade dieses Hyperprivilegierte, also ich finde das eigentlich so toll bei Sofia Coppola, dass sie einerseits diesen privilegierten Frauen, die sich so ein bisschen in den Konsum flüchten, dass sie denen so viel Liebe entgegenbringt und so viel Verständnis entgegenbringt, und trotzdem aber dadurch, dass eben außen noch was anderes eigentlich passiert, finde ich, wird das schon in Frage gestellt, auch ob das tatsächlich gut ist. Also ich würde nicht sagen, dass Marie Antoinette sagt, ach, das ist alles super, was die gemacht hat, sondern das ist schon fragwürdig auf jeden Fall.
Und diese Nähe ist doch auch die große Provokation dieser Filme, oder? Ich meine, das ist doch wahrscheinlich ein Teil, warum Leute so sauer sind.
Ich würde das auch sagen, genau, weil man sagt, warum ist hier nicht irgendwie mehr drin, warum ist es nicht historisch akkurater und so weiter.
Ja, aber das widerspricht sich denn hier nicht. Aber da fühlen wir das doch alles eng. Also das ist doch genau die Bewegung, die sie halt macht, dass sie die Leute provoziert, dass sie das Gefühl haben, sie müssen da alles mit reintragen in die Filme, damit die halt korrekt oder historisch bedeutsam sind. Und das finden halt viele Leute eine Zumutung. 10 decisions shape your life. You be aware of 5 about. 7 ways to go to school. Either you noticed or left out. 7 ways to get ahead. 7 reasons to drop out. When I said I can see me in. You said, I can see you in my pants. That's not just friendship, that's romance too. You like music we can dance to. Sit me down. Shut me up. I'll come.
'10 kommt dann ein Film, der nicht mehr so historisch verhaftet ist auf jeden Fall, sondern sie macht Somewhere. Da geht es um wo ist er denn hier? Stevendorf, der Johnny Marco spielt, der ist so in seinen 30ern und ist auch ein Filmstar. Und am Anfang sehen wir eben, wie, habe ich am Anfang in der Anmoderation angesprochen, da in seinem schwarzen Ferrari da in der Wüste die Runden zieht und sein Leben ist eigentlich komplett von Eintönigkeit gezeichnet. Lukas, du hast schon von den Stripperinnen im Spiegel erzählt, den Zwillingen. Und das ist ja nicht die einzige Wiederholung, sondern diese Szene wird ja auch mehrfach wiederholt, irgendwie mit unterschiedlichen Einstellungen, die dann Johnny Marco dazu hat. Und irgendwann wird aber dieses sehr eintönige Leben, das er eigentlich führt, dann durchbrochen, weil seine Tochter ihn besucht, gespielt von einer noch sehr jungen Elle Fanning, die auch später bei Sofia Coppola nochmal auftauchen wird und mittlerweile ja auch schon ein richtiger Filmstar geworden ist. Dem Film wurde vorgeworfen, dass er so ein bisschen Lost in Translation nochmal spiegelt und ich fand den auch, glaube ich, selbst beim ersten Schauen am schlechtesten von den Coppola-Filmen, weil sich bei mir hier auch wieder, wie bei Marie Antoinette, weder so ein Ergehen im Visuellen eingestellt hat, noch ich das, was zwischen den Charakteren passiert, sonderlich interessant fand. Also ich fand auch diese Dialoge dann auch so sehr oberflächlich tatsächlich und auch diese Welt von diesem, ja, wieder ein Mann, dem es halt nicht so gut geht und so weiter, halt auch sehr uninteressant, aber habe dann natürlich jetzt auch wieder ein bisschen was zu gelesen und dann noch ein paar mehr Bedeutungsebenen irgendwie drin gefunden. Wie fandet ihr den denn?
Also ich habe mir den tatsächlich nicht nochmal angeguckt, weil mein Anreiz so niedrig war. Ich habe auch beim ersten Mal sehen den schon wahnsinnig langweilig gefunden. Dieses Ausstellen der Langeweile habe ich sofort verstanden. Ich habe das Gefühl gehabt, der hat kein Rätsel für mich parat, weshalb ich eben auch keine Lust hatte, den nochmal zu sehen, weil ich dessen Verhandlungsmasse halt eben auch irrelevant fand.
Ja, ganz so schlimm finde ich ihn nicht. Ich finde, mit dem ersten Bild ist schon irgendwie viel verloren. Oh, der Mann, der da die ganze Zeit im Kreis fährt. Hoffentlich wird das nicht zum Symbol für sein Leben. Und das sind oft so Symbole, die so diese Filme schon fast erdrücken und so überdeterminieren. Und ich finde, er ist nicht ganz so schlecht jetzt, wie man vielleicht dann aus vielen Kritiken rauslesen können. Es ist natürlich so der Versuch, das hat sie gesagt, so Chantal Ackermann oder sowas so zu erreichen. Und ich glaube, da ist einfach noch ein ganz anderes Verständnis für Form gewesen. Ja, das ist eine Paraphrase von Lost in Translation in Teilen. Sie bezieht sich irgendwie immer wieder, aber auch so auf die 70er und 80er wieder zurück. Sie benutzt sogar so diese Kameralinsen, die für Rumblefish von ihrem Vater, in dem sie ja selber mitgespielt hat. Ich glaube, damals hieß sie ja in den Filmen immer noch Domino Coppola. Das klingt irgendwie so ein bisschen an. Sie hat dafür gewonnen, hat den Preis von Quentin Tarantino bekommen, wo irgendwie oft so ein bisschen vorgeworfen wurde, ja, das wäre so ein Gefallen oder das wäre so die amerikanische Filmemacher-Szene, die sich so die Preise gegenseitig zuschustert. Ich weiß nicht. Ich finde, es gibt andere Momente in diesem Film, die schon irgendwie was haben. Zum Beispiel diese längere Einstellung, wo sie fast so einen Bezug zum Slow Cinema irgendwie, da haben wir ja auch eine Folge drüber gemacht, Christian, aufbaut, wo er eingegipst wird und irgendwie eigentlich nur noch aus Make-up besteht, wo Gesichter endgültig so durch Masken ersetzt werden und man das Gefühl hat, das ist vielleicht das, was wir oft in ihren Filmen sehen, eigentlich nur noch so atmende Masken, Leute, die so als Oberfläche für irgendwas anderes, für eine Projektion. Er bekommt da so Old-Age-Make-up da draufgepackt, Dean und so. Aber ich würde auch unterstreichen, dass das vielleicht ein Film ist, der halt einfach ihre andere Themen nochmal andersweitig fortsetzt, aber da nicht so die gleiche Dringlichkeit irgendwie entsteht. Also ich habe das Gefühl, am ehesten habe ich mich nicht geärgert oder irgendwie da so mich totgelangweilt, sondern es war mir recht egal. Ich dachte so, ja, gut, das ist halt noch einer von diesen Filmen, der Motive und Ideen aufgreift, die sie vorher hatte und so. Ich finde das keinen Totalausfall, aber ich finde es halt einen wenig inspirierenden Film.
Ja, und ich finde halt, weil der auch visuell irgendwie so, weiß ich nicht, auch von den Klamotten, also es muss ja fast so ein Kommentar darauf sein, dass ich so denke, was, so Steven Lloyd, der Typ ist irgendwie berühmt und die Frauen werfen sich ihm zu Füßen. Das ist ja wirklich so der langweiligste, also das merkt man, das muss ja der Film nicht erklären, dass er irgendwie langweilig ist, und man denkt sich so, ja, was ist denn da irgendwie so an ihm?
Er findet sich ja auch selbst öde, er pennt ja fast weg.
Ja, und einerseits schon datiert in diesem seltsamen Stil, er trägt ja dazu zum Beispiel so ein weißes T-Shirt und dann so ein Jeanshemd darüber und sowas, das zu der Zeit ja auch irgendwie so in war, also und den Guitar Hero und sowas, also wir sehen schon so, ja, das ist so eine bestimmte Zeit tatsächlich, die da auch abgebildet werden will, aber ich würde nicht sagen, dass die anderen Filme halt so eine starke Dringlichkeit haben. Ich würde sagen, dass die alle eigentlich ähnlich operieren, nur dass ich hier am wenigsten gefunden habe, an dem ich mich festhalten möchte. Und ich fand das schon stark, als er dann, ich weiß nicht, ob es ist seine Ex-Frau oder sowas, er ruft dann ja sie dann an irgendwie nachts und hat dann seinen Emotional Breakdown. Das fand ich eigentlich ganz schön. Ich fand auch ich finde dieses Lied auch wunderschön, dass ja so eine Demo ist von den Strokes, wo sie dann da unter Wasser tauchen. Das ist ja später dann zu einem richtigen Song auch auf einem Album dann geworden. Aber ich finde gerade diese ruhige Version sehr schön. Aber auch hier wieder mir zu wenig interessante Oberfläche irgendwie drin in dem Film, ja.
Ja, weil das ja auch so ihr Home-Turf ist, Los Angeles und die Chateau-Marmont-Clique. Ja, da fehlt mir halt dann auch eben die Reibung, die sie dann halt entweder durch halt eben das historische Setting oder Japan oder Frankreich hatte. Da gibt's halt irgendwie nichts, woran sich diese Ästhetik nochmal so bricht oder was man halt selber nochmal damit reinlesen kann, weil dieses Setting des Films einem auch, ja, das der größere Kontext des Films auch selber zu sein scheint. Also da gibt's nichts, was halt irgendwie nochmal im Film selber kontrastiert wird oder auch was sich da anbietet, wogegen man das lesen könnte. Das ist schon halt irgendwie ein Film, der so sehr bei sich ist, dass man auch denkt so, ja, da braucht's mich
warum
jetzt nicht.
Warum muss ich
denn
mit dabei sein?
Genau, da braucht's mich als Zuschauerin nicht.
Ja. Ja. Na, er hat ja sogar diese Fluchtbewegung vor sich selbst, wo, wenn sie irgendwie für ja, 15 Minuten oder so nach Italien fahren und dann ist da noch eine verrückte Awardshow, die so ein bisschen ist wie diese Talkshow in Lost in Translation und so. Also, dass dieser Film sich selbst irgendwie so aufzubrechen versucht und dann merkt, dass er sich nicht entkommen kann und dann wir wieder in diesen Schleifenbewegungen sind, die wir am Anfang schon so visualisiert bekommen haben. Das ist einfach wahnsinnig unbefriedigend, weil man das Gefühl hat, selbst wenn der so eine neue Tapete da dazu kleistert, entkommt er sich erzählerisch, visuell und irgendwie thematisch halt einfach nicht. Sondern der zieht sich so gummibandmäßig immer wieder zu seinem Kern zurück und das ist dann halt Steven Dorff aus irgendwie Blade und mittlerweile jede Menge Uwe Boll-Filmen und so, der auch selbst von dem Film über Langeweile gelangweilt scheint nochmal. Also sowas so.
Ja,
so
und vielleicht tatsächlich merkt man hier, wenn so ein Bill Murray-Charakter fehlt, mit dem man auch schon so viel verbindet, den man schon mit so einer, auf so eine bestimmte Rolle gebucht hat, die dann vielleicht in Rushmore dann auch schon so ein bisschen war, aber vorher so ein bisschen anders war. Und dann ist es hier eher, also ich hatte immer das Gefühl, normalerweise die Filme sind oft lang, wiederholen sich, sind so ein bisschen ausufern, sollen Einsamkeit zeigen. Dann wird hier gesagt, ja, dieser Charakter ist sehr so vom Leben gebeutelt und einsam. Und ich denke immer nur, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also sage ich mir schon so nach 10 Minuten, ja, das glaube ich. Dankeschön.
You know. My homie Mark.
Hey.
Hi, I'm Nikki. This is Sam.
Hi.
Oh my God, that's Paris Hilton. It's Kirsten Dunst. I just think we wanted to be a part of, like, the lifestyle. The lifestyle that everybody kind of wants.
Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vampire...
Paris Hilton's hosting a party in Vegas tonight.
Where does she live? Do you think we could find a way in?
I don't know.
Come on, let's go to Paris's. I want to rob.
I was in the 212 on the uptown.
Awesome.
You know what
summer
don't
oh you? My god! That's a cute dress. Did you get a new dress?
Mm-hmm. We had so many beautiful things.
Oh, look great. A bunch of new ones too.
Ladies?
He looks hot.
I hear helicopters.
We're in LA. Don't be such a little bitch. You're stressing me out.
Na gut, aber dann kommt 2013 ein Film, der doch sehr viel interessanter ist, finde ich, und zwar The Bling Ring, der auf tatsächlichen Begebenheiten basiert. Es geht nämlich darum, dass eine Clique an jungen Mädchen und einem jungen Typ quasi in die Anwesen der neuen großen amerikanischen Promis einbricht, vor allem so als erst so It-Girl beschriebene Menschen wie zum Beispiel Lindsay Lohan oder Paris Hilton natürlich, und es ist ja dann auch so, dass sie tatsächlich hier im Haus von Paris Hilton drehen und diese jungen Menschen klauen eben die ganzen Sachen und teilen das dann auch online, aber es gibt ja noch nicht Instagram, es ist ein unheimlich datierter Film, finde ich, also ich fand das wirklich beeindruckend, diesen Film nochmal zu sehen, weil es in so eine interessante Phase ist, in der so MySpace und diese ganzen Sachen so ein bisschen vorbei sind, also wo man online noch sich so eine Fake-Identity gibt und sich mit dem irgendwie, für das man sich so interessiert, identifiziert, sondern es alles schon so unter Klarnamen stattfindet, schon eine bestimmte Realität irgendwie abbilden will. Also im Film geht es auch um Skype und natürlich um Facebook die ganze Zeit. Wir sehen Facebook-Pages und wie Leute da miteinander chatten und sowas. Leute sind schon am Handy, Leute machen schon Selfies, aber es gibt scheinbar noch nicht die Selfie-Kamera vorne im Handy drin, sondern man muss das Telefon noch umdrehen. Du hast Sofia Coppola für diesen Film getroffen, Hanna, ne?
Genau. Und das war ein fürchterliches Interview, weil sie nur immer so mit Halbsätzen oder maybe geantwortet hat, weshalb dieses Gespräch kein Gespräch wurde, sondern ein von mir immer panischer geführter Versuch, noch irgendwie eine Art von Austausch zu finden, wo man halt über Argumente nochmal eben so eine Art von Verständigung herstellt. Das war sehr frustrierend und das ist, glaube ich, nicht die einzige oder keine singuläre Erfahrung. Coppola gilt als schwierige Interviewpartnerin, was ja aber erstmal nicht gegen ihre Filme spricht, sondern dass sie halt auch wenig Interesse hat, halt ihre Filme in andere Diskurse zu verordnen. Ich glaube, das interessiert sie tatsächlich nicht, was auch filmdiskursiv passiert. Also es gab auch so einen ziemlichen Aufruhr, als sie zu verstehen gab, dass sie nicht weiß, was der Bechdel-Test ist, was mich auch ein bisschen empört hat. Und auch gleichzeitig dachte so, das wird halt eben auch kein männlicher Regisseur gefragt. Da gäbe es, glaube ich, auch wahrscheinlich nochmal erstaunliche Antworten. Aber dass sie halt tatsächlich so sehr ausschnitthaft Realität interessant findet, das fand ich eine starke Setzung da in der Begegnung, dass sie halt auch für so Anschlussszenarien oder Anschlussperspektiven ja wenig Interesse gegenüberbringt. Aber sowas Hermetisches, das kann man ja auch irgendwie bei David Lynch oder Malick oder sowas auch konstatieren. Das ist, glaube ich, bei ihr nochmal halt eben so ein größerer Kontrast, weil die Filme ja in vielen Ebenen ja doch sehr zeitgeistig und sehr in tune mit halt bestimmten Konsumgegenständen, bestimmten Begehrlichkeiten und so sind. Und dass man da halt irgendwie doch von ihr immer ein bisschen mehr erfordert und ja möchte, dass sie was zu Zeitgeist und aktuellen Diskursen oder Feminismus zu sagen hat. Und sie sich dem dann halt oftmals verweigert.
Ja, und bei anderen Regisseuren, bei einem David Lynch oder so, wird das halt auch gleich so als kauzig und so ein bisschen kultig irgendwie so eingeordnet. Also ich habe das Gefühl, da findet man das irgendwie sympathischer dann in Teilen oder so, ist so die allgemeine Wahrnehmung oft. Aber das beschreibst du ja schon ganz richtig. Ich glaube, das hat total mit ihrer herausgestellten Rolle als, wie wir schon angedeutet haben, eine oder wahrscheinlich die bekannteste Regisseurin der Welt zu tun. Das ist halt auch immer so einen Zwang zur Repräsentation in irgendeiner Form halt gibt oder gefordert wird von einer Medienöffentlichkeit.
Lukas, wie findest du Bling Ring?
Na, ich finde das, was gerade angesprochen wurde, so dieser sehr isolierte Blick auf die Welt, der klingt hier so ein bisschen an. Sie hat in der Zeit über den Film gesagt, es ginge ihr da irgendwie auch sehr um so diese Trash-Kultur. Also warte, das Zitat war, meine Kinder wachsen in diese Trash-Kultur. Nein, damit muss ich zurechtkommen. Ich werde versuchen, auf sie aufzupassen. Mir gefällt einfach nicht, dass sich Mädchen heutzutage im Stil von Prostituierten anziehen und dass sie auch noch zunehmend akzeptiert wird. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen irritierend. Und ich finde, das ist ja auch eine Welt, wenn ich am Anfang gesagt habe, sie hat so die richtigen und die falschen Naiven in ihren Filmen, dann sehen wir hier definitiv die sie für die falschen hält. Denn ich glaube, sie hat sehr wenig Zuneigung und vor allen Dingen Verachtung für diese Figuren in dieser Welt. Also gerade wenn wir diese Mutterfigur da zum Beispiel haben, dann ist da wahnsinnig wenig Begeisterung für diese Figuren, die man stärker öfter gespürt hat. Ich sehe auch so ein bisschen so einen Konflikt zwischen dem alten Hollywood, dem sie sich irgendwie noch verbunden fühlt, und einer neuen Influencer-Unterhaltungswert. Also ich finde, gerade Emma Watson klingt hier am ehesten auch wie ein YouTuber, wenn sie am Anfang sich entschuldigt oder so und sagt, das ist eine Lernmöglichkeit für mich und so, dann klingt sie wie, keine Ahnung, PewDiePie oder irgendwie, wie heißt der, Logan Paul oder so, der gerade zum dritten Mal irgendwo das N-Wort gesagt hat oder Leichen gefilmt hat in Japan oder sowas. Und sie erzählt dann ja, sie will Präsident werden. Also ich musste natürlich so ein bisschen an Donald Trump denken und so eine It-Girl-Welt, die vielleicht irgendwie auch eine Verbindung zu was Gesamtkulturellem hat, die so als Fastlane gesehen wird, dass haben wir ja auch hier nochmal so diesen Abtausch von alten und neuen Stars. Wir sind im Club, Kirsten Dunst läuft vorbei, ihr Star, und allen ist es egal. Und dann ist da Paris Hilton und da sagen sie, ja, die ist öfter hier, und dann brechen sie auch nachher bei der ein. Also das scheint sie irgendwie diesen Figuren hier auch übel zu nehmen, dass sie die mehr mögen als andere. Aber tatsächlich, das, was Christian gerade angesprochen hat, habe ich hier auch sehr viel gesehen. Also es ist irgendwie auch ein Film über eine neue Form von Medienöffentlichkeit. Nicht nur über die Bilder, die transportiert, sondern auch über die Frage, wie viel wir von uns nach außen tragen und wie wir mit dieser Medienöffentlichkeit korrespondieren. Also was wird hier aus diesen offenstehenden, fast Glashäusern, wo ja gar keine Privatheit mehr möglich ist, die wir eigentlich, also wir bauen uns ja mit Social Media genau diese Glashäuser, schien mir im Film immer mitzuschwingen. Da werden ja Liebesbriefe geklaut, wahrscheinlich Nacktbilder bei Paris Hilton irgendwie. Und ich hatte das Gefühl, sie will uns erzählen, wie wir eigentlich selber schon in dieser Welt sind. Und da finde ich es dann komisch, dass sie so wenig, aber irgendwie Interessantes an diesen Figuren findet, dass sie auch die Musik, wie sie in Interviews sagt, obnoxious, also nervig findet. Und ich weiß nicht, ich hätte irgendwie mir da mehr von dieser Differenzierung gewünscht, die sonst immer so mitschwingt. Also hier nehme ich zum ersten Mal wirklich eine Herablassung und eine Verachtung für alles, was gezeigt wird, wahr.
Ja, sie bezeichnet das ja auch als ihren hässlichen Film. Und das ist dann ja schon auch irgendwie der Schlüssel dann dazu, warum sie so wenig empathisch mit diesen Figuren umgeht. Und ich finde, man muss die natürlich nicht verklären, aber eigentlich erscheinen mir auch die Kontinuitäten zu ihren anderen Figuren viel größer, als dass die so einen Bruch darstellen würden. Also warum deren Oberflächlichkeit nun blöd ist und die Oberflächlichkeit von anderen oder die Markenfixierung bei manchen okay ist, das ist dann halt auch, weiß nicht, bürgerliche Distinktion. Also dass dann halt irgendwie die grobe Gucci-Sonnenbrille blöd ist, aber das Marc Jacobs-Hemdchen guter Geschmack ist und sowas. Das sind ja so die Parameter, an denen das entlang das verhandelt wird. Finde ich auf einmal dann auch.
Rick Ross Hearn ist gut, aber Rick Ross Hearn ist schlecht.
Genau, und da so starke Setzungen zu machen, wo vorher ja noch eigentlich so das Omnivore bei ihr so ist. Also, dass man halt eben Giles Mary Jane und Phoenix und Fellini und Karaoke zusammendringt und alles durcheinander mischt und auch sagt, dass hat auch eine Gleichwertigkeit. Also da in Lost in Translation, der Roxy Music Track, der hat ja tatsächlich auch zu so einer Art von Neuentdeckung von Roxy Music geführt, weil das alles irgendwie kommensurabel war. Das konnte alles in diesem Topf da verrührt werden. Und auf einmal fängt sie an, so Sachen so auszusortieren und zu sagen, das ist aber nicht okay. Und das ist irgendwie eine unangenehme Gestik, die halt bei ihr überrascht oder auch irgendwie so ein bisschen ja unangenehm aufstößt.
Aber ist das denn so? Also macht ihr jetzt nicht gerade eigentlich eher den Fehler, dass ihr hier eine Oberflächlichkeit reinlest in das, was hier gezeigt wird und sagt, die sind irgendwie oberflächlich oder irgendwie negativ gezeichnet, wenn man nicht eigentlich sagen könnte, soll eben genauso dargestellt werden? Weil ich habe das Gefühl, es gibt ja hier so zwei Gruppen an Menschen, um die es geht. Es geht einmal um diese jungen Menschen, die Dinge stehlen, und dann geht es um die schon prominenten Stars, die schon da sind. Und das Tragische ist ja so ein bisschen, dass diese jungen Leute diesen so nachfiebern, aber vor allem dem Materiellen, was da ist. Und was ich so geil finde, ist eigentlich, dass die nicht ein hehres Ziel haben. Also man könnte ja auch so eine Robin Hood-Sache machen. Wir reden ja auch gerade so in der Gesellschaft wieder viel um so Verteilungsfragen und so weiter. Und ich finde, der Witz ist ja hier, natürlich wird gesagt, das ist irgendwie ein Verbrechen und die kommen am Ende ins Gefängnis. Aber ist es eigentlich wirklich ein Verbrechen, was hier begangen wird? Machen die eigentlich etwas Negatives, habe ich mich gefragt. Weil eigentlich Lindsay Lohan und Paris Hilton ist es scheißegal, ob da irgendwie drei Taschen fehlen oder sowas. Und die anderen kriegen ja von der Medienwelt immer nur vorgespiegelt, dass das ist, was man erreichen muss. Also es sind eigentlich junge Frauen, die auch von so einer Gesellschaft gezeigt bekommen, so musst du aussehen, so musst du sein, das musst du haben. Und sie ermächtigen sich eben so, dass sie sagen, so, wir stehlen das jetzt einfach. Aber was tatsächlich dann nicht stattfindet, ist, dass sie halt eine richtige Solidarität untereinander irgendwie spüren können, weil sie sich ja dann quasi so vor Gericht auch gegeneinander verpfeifen. Also ich finde eigentlich, dass gerade, also ich finde den mit am besten von Sofia Coppola, diesen Film, weil ich finde, dass sie hier diese Oberfläche dieses Handelns eigentlich so schön auf den Punkt bringt. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine Szene gebraucht hätte, wo ich wirklich jetzt mich nochmal da mehr reinfühlen muss. Ich finde, es wird eigentlich klar, warum die das machen. Und ich kenne jetzt Sofia Coppola nicht und weiß jetzt nicht, ob sie wirklich Rick Ross nicht mag, aber finde ich auch wieder nicht wichtig, also für meine Interpretation dessen. Ich finde eigentlich, dass sie sehr schön hier mit den Mitgliedern diese Faszination zeigt, aber eben, natürlich haben die keine tiefgründigen Gespräche. Die sagen halt, rennen halt rein, sagen, oh my God, you guys, it's Manolo Blahnik oder sowas. Und ich habe das sehr gefühlt. Ich fand das sehr schön.
Also auch diese Sprache, wie sie mit diesen oh my God und it's so ill und dieses Valley Girl akzentmäßige arbeitet, das ist alles so klischiert und langweilig. Also das ist ja auch wieder die dankbarste Angriffsfläche. Also das finde ich so wie diese L- und R-Witze, aber halt irgendwie über dieses Szenario, dass sie ja, also diesen Kontext, den sie ja sehr gut kennt. Also ich finde, der Film macht sich da einfach super einfach und ist dadurch auch super langweilig.
Ich finde auch nicht, dass du da den richtigen Kontrast aufgemacht hast, Christian, weil natürlich klar ist, dass das eine Eskalationslogik ist, nach der die dann irgendwann in die Häuser der Promis einsteigen, um deren Konsumgüter zu klauen. Das ist schon auch klar in dem Film gemacht, dass da das so eine slippery slope gibt. Wenn man das eine gut findet, warum soll das andere noch halt irgendwie verwerflich sein, wenn halt eben so die Begehrlichkeiten so stark auf diese Konsumwelt ausgerichtet sind? Aber da wird's ja, verschießt es sich dann so auf die Eskalation, die halt irgendwie als absolut böse gilt und macht aber gar nicht klar,
warum böse? Was ist böse an dem Film? Was ist, ich verstehe nicht ganz, was ihr meint. Also was ist das Negative hier, was gezeigt, oder was ist das Böse?
Dass sie selber nicht halt riskiert, ihre Ästhetisierung und ihre modischen Präferenzen da halt eben auch mit reinzudenken und zu sagen so, wo sind nicht eigentlich die Kontinuitäten, wo ist halt eben was grundsätzlich halt auf einer schiefen Ebene und die sind jetzt noch weiter abgerutscht. Aber ist das nicht halt eigentlich was alles in dem Film verhandelt werden müsste? Und ich finde, sie verhandelt nur das, den Exzess dann dieser Kultur.
Also ihr habt das Gefühl, sie hätte mehr von sich noch und ihren, ich finde, sie zeichnet das sehr schön. Also wie diese, ja, wie doch die, ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht tatsächlich so reden würden, wenn sie da einbrechen und sowas. Ja, ich finde vor allem auch so richtig toll, dass ja dann, und das finde ich eigentlich noch den schönsten Aspekt des Films, dass ja dann Emma Watson noch darüber berühmt wird tatsächlich, ne? Wo es ja auch dann die Frage ist, wie sind die anderen berühmt geworden? Wie kommt man in dieses Rampenlicht rein? Und dass dann tatsächlich diese Story eigentlich auch gut genug ist, um dann tatsächlich endlich in dieser Welt aufzusteigen. Das fand ich eigentlich auch eine ganz schöne Beobachtung.
Ja, aber selbst wenn es so ist, ist es doch uninteressant, das so zu zeigen. Also selbst wenn man halt irgendwie Klischee und Wirklichkeit da zusammenkommen, ist das doch das nicht, was man in einem Film, in dem man ja Wirklichkeit verarbeitet und weiter formt, irgendwie dann zeigen muss. Also das ist doch, das affirmiert doch wirklich einfach nur unsere Vorstellungen als Zuschauer. Wir fühlen uns denen überlegen. Dann zeigt sie uns nochmal, dass die ja eigentlich alle doof sind, dass die nicht wissen, wo irgendwie ihre Charities halt irgendwie die Sachen hingeht, in welchem Land in Afrika das eigentlich stattfindet und dass sie das irgendwie alles gar nicht formulieren können und dass sie Lifestyle-Brands gründen wollen, ohne dass da irgendwie ein konkreter Lifestyle hinter ist und so. Ich finde, es ist halt einfach ein Film, der sich so einfach macht.
Was hättest du dir denn da gewünscht? Also was hättest du dir denn da dann stattdessen gewünscht? Was hätte da eine Ebene sein müssen, die da fehlt?
Na, irgendeine Form von Bruch. Irgendwas, was das nochmal zum einen wie Hanna gerade schon angedeutet hat, in Verbindung stellt mit dem, was sie immer gemacht hat, was ja eigentlich sehr ähnlich abläuft. Also warum ist das hier schlechter oder negativer zu bewerten als vieles andere, was sie davor hat? Warum ist da mehr Empathie? Und dann andererseits irgendwie halt nochmal hingehen und sagen so, ja, okay, es geht nicht darum, dann irgendwie jetzt hier auf einmal die Fluchtbewegung zu zeigen oder so, aber so, was weiß ich nicht, das alles so kongruent über die Wirklichkeit zu legen und einfach zu sagen, jetzt so ist das und so, und das ist halt irgendwie schlecht, sondern zu gucken, so was, wie könnte denn theoretisch eine Fluchtbewegung auch nur aussehen? Also wo wollten denn diese Menschen ansonsten hin? Das passiert vielleicht am ehesten hier so bei unserer männlichen Hauptfigur Mark, wo sie selber gesagt hat, das war ihr Zugang zum Film, aber alles außenrum ist ja auch gar nicht existent, ist ja einfach auch noch Staffage. Das sind ja selbst Menschen, die irgendwie fast Gegenstände geworden sind.
Ich sehe den Bruch irgendwie nicht so richtig. Ich habe auch das Gefühl, dass auch bei anderen
sagen wir,
auch
in wir hätten den gern Bruch.
Nee, ich sehe den Bruch zu den anderen Filmen von ihr nicht. Ich finde nicht, dass sie so viel, dass Marie Antoinette jetzt, gut, ihr wird schon mehr Empathie entgegengebracht, aber sie bleibt uns ja auch so ein bisschen fremd darin, wie sie da agiert. Also sie wird ja nicht nur in einem positiven Licht gezeichnet und hier wird so auf die Spitze gehört. Ich finde es irgendwie schön, das so brachial einfach nur auszuerzählen und dann die Frage zu stellen, ja, was ist eigentlich am Ende damit gewonnen? Und vor allem wird ja vieles auch ausgelassen. Also diese Gerichtsverhandlung zum Beispiel ist gar nicht richtig drin, weil es quasi egal ist. Vielleicht auch, weil da niemand dabei ist. Es ist ja nicht gefilmt, es kommt nicht auf Instagram und so weiter. Also, ich finde den auch sehr langweilig, The Bling Ring auf jeden Fall, aber ich finde, ich habe das Gefühl, dass es wie bei den anderen Filmen auch ein bisschen Methode ist und ja, ich habe da einen
Film,
guten Zugang zu
gefunden. Der mit denselben Klischees arbeitet, aber das so halt übersteigert und auf die Spitze treibt, dass es für mich funktioniert, wäre zum Beispiel Maps to the Stars von David Cronenberg, der kurz danach erschienen ist, bei dem das alles so überzeichnet und incestuös und gewalttätig ist halt in diesem Konsum und Schönheits- und Jugendwahn, dass es halt so eine ganz abstruse Ebene bekommt. Also das finde ich einen Film, der das so zuspitzt, dass es mir dann irgendwie zumindest Freude bereitet.
Und Coppola will halt diese Zuspitzung nicht, ne? Ich finde das bei allen Filmen so. Sie will nicht, das ist nie der richtige Exzess. Es bleibt immer so ein bisschen blass. Man hat immer das Gefühl, man hätte doch noch krassere Prunkfeste inszenieren können am Hof von Marie Antoinette. Ich habe immer das Gefühl, dass man so zurückbleibt mit so, das ist es jetzt, das ist jetzt der Film. Und dann fängt man irgendwie an, darüber nachzudenken.
Mhm. Ja. Das ist es jetzt, denkt man übrigens auch beim nächsten Film, A Very Merry Christmas.
Ja,
das
genau. Sie hat dann ein Netflix-Special gemacht, was ich irgendwie witzig finde, weil ja so schwer war, Bill Murray zu bekommen für Lost in Translation. Mittlerweile hat man das Gefühl, ja, so schwer kann es nicht mehr sein, Bill Murray für Sachen zu kriegen, wenn man sich so seine Filmografie auch der letzten Jahre anschaut. Ja, ist ein Netflix-Special, geht so eine gute Stunde und wir sehen Bill Murray in so ein bisschen, also sich selbst spielend natürlich, aber so ein bisschen hat das ja auch an Klänge an Lost in Translation am Anfang. Er guckt dann eben nicht über Tokio, sondern über New York und er soll dann ja so ein Fernseh-Weihnachtsspecial irgendwie mit so verschiedenen prominenten Gästen machen und dann gibt's aber einen Schneesturm und dann fällt es irgendwie aus und er hat eigentlich keine Lust drauf und dann, ja, torkeln da so ein paar Stars, wie Michael Cera zum Beispiel oder Chris Rock dann da rein und am Ende gibt's noch eine Traumsequenz, in der Miley Cyrus auf dem Klavier sitzt und auch George Clooney noch einen Song mitsingt und ich fand den Film richtig grauenhaft, also ich fand es furchtbar, weil ich finde, dass das so eine seltsame neu-ironische Brechung von sowas ist, ich verstehe es nicht. Bei Sofia Coppola geht es ja so oft auch um Oberfläche und dann finde ich, hätte man doch einfach ein mega oberflächliches Christmas-Special mit den ganzen Leuten machen können, wo die ihre Songs singen. Ich finde, wo Miley Cyrus reinkommt, gewinnt der Film dann für eine Nummer, aber vorher fand ich das wirklich, also auch die Szene, wo Chris Rock da in dieser Drehtür hängt, ich habe auch nicht das Gefühl, Bill Murray findet hier in diese Rolle rein. Er singt natürlich auch mega schief und schlecht, ich weiß nicht genau. Also habe ich mich gefragt, warum muss ich mir das anschauen? Macht das doch richtig mit Leuten, die singen können. Habt doch nicht das Gefühl, dass ihr das jetzt ironisch brechen müsst und auch ein bisschen scheiße finden müsst irgendwie. Macht doch ein Weihnachtsspecial.
Wollen wir dann nicht den noch gleich übergehen?
Ja, da gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Ich finde, das hast du eigentlich schon gut zusammengefasst.
Dann machen wir das und wir kommen zum ganz kurz, La Traviata, ne? Hast du dir das angeguckt, Lukas?
Ich finde man irgendwie, das ist ja ihr Operndebüt gewesen im Teatro dell'Opera di Roma. Ja, der Klassiker von Verdi, dürfte eigentlich jeder, der schon mal irgendwo in der Oper war, kennen, ist aufgeladen mit, ja, dieser Art von Bühnenbild, von dieser Ästhetik, die sie an das Ganze heranträgt, mit irgendwie großen Bäumen auf dem Set und wahnsinnig aufwendigen Kostümen, hat wahnsinnig schlechte Kritiken bekommen. Ich bin kein Opernexperte, aber ich muss auch sagen, dass irgendwie da nicht so diese Emotion oder das, was irgendwie dieses Stück so besonders, oder diese Oper-Stück ist vielleicht der falsche Begriff, ausmacht, hier besonders stark irgendwie herausgearbeitet wird. Ich fand die so ein bisschen belanglos. Also ich fand, das ist irgendwie kompetent besetzt gewesen und da ist irgendwie jetzt bei den Sängern gerade jetzt irgendwie niemand, der besonders negativ auffällt oder so, aber sie trägt da auch so abgesehen von dem Set-Design und so sehr wenig von ihren eigenen Interessen und ihrer eigenen Persönlichkeit rein. Und das fand ich halt so ein bisschen enttäuschend. Also, dass so für den Autorenfilmer-Fan in mir war da sehr wenig zu holen. Und ich glaube, das ist nicht irgendwie eine besonders interessante Fortführung ihres Werks. Also, ich müsste jetzt nicht unbedingt in die nächste Oper von Sofia Coppola rennen.
Von Sofia Coppola reinrennen.
Girls, we all need to help. Quickly, he's losing blood.
I pray that the Lord see fit to restore the health of the wounded soldier.
We ask for your protection over our school, and we pray that we will be kept from harm throughout the night.
Amen.
Seems like the soldier being here is having an effect.
If you could have anything in the world, what would it be?
To be taken far away from here.
We can show him some real southern hospitality.
Corporal McBurney's stay here has taught us all a very important lesson.
Can I get you anything?
The enemy is not what we believe.
Aber die Verführten heißt er auf Deutsch, auf Englisch The Beguiled von 2017, hast du gesehen. Und Hanna kann uns sagen, worum es geht.
Genau, der basiert auf einem Roman. Coppola hat ja eine große Affinität zur Literaturverfilmung. Die nächste Literaturverfilmung wird Edith Whartons sein, eine Miniserie, die Coppola für Apple Plus drehen wird. Und hier nimmt sich nun das Roman A Painted Devil von Thomas Cullinan an, der, glaube ich, nicht so vielen bekannt ist wie die erste Verfilmung dann von Don Siegel mit Clint Eastwood in der Hauptrolle. Bei Coppola spielt die männliche Hauptfigur Colin Farrell und er ist ein Nordstaaten-Colonel, der verwundet in den Südstaaten zurückgelassen wird oder er hat sich alleine irgendwie durchgeschlagen, war aber verwundet und wird dann von einer Schülerin eines Mädcheninternats, wenn man das so gleichsetzen kann, oder einer Mädchenschule gefunden, die mit in die alte Villa nimmt, in der diese Schule nun behelfsmäßig weitergeführt wird, obwohl die Sklaven schon weg sind und nur noch ein Rumpfteil der Schülerin da ist. Also 5 Schülerinnen, eine Gouvernante und eine Schulleiterin, Miss Martha, gespielt dann von Nicole Kidman. Und auf diese Frauengemeinschaft wirkt die Präsenz dann des männlichen Körpers, der auch erstmal passiv verwundet ist, ganz belebend. Alle Frauen finden doch einen Bezug zu ihm, zu dem Mann, versuchen sich da halt ein paar Minuten mit ihm alleine zu ergattern, denn er liegt erstmal nur da, soll gepflegt werden, bis dann halt er stabil genug ist, um halt den gegnerischen Truppen übergeben zu werden, die ihn dann als Kriegsgefangenen mitnehmen würden. Aber zu dieser Übergabe kommt es nicht, weil sich die Figur von Colin Farrell als so eine Art von Pickup-Artist erweist. Er findet wirklich jede Art, noch mit der 11-jährigen Schülerin bis halt eben der matronenhaften Schulleiterin zu flirten und fängt dann an, eine Dynamik zu entfalten, die die Frauen alle bislang noch nicht kannten und sich auch gegeneinander positionieren und also wirklich richtig Aufruhr in diesem Hause erzeugt.
Ja.
Das zur Dynamik. Film. Sollen wir alles auserzählen, was dann noch passiert?
Nee, Quatsch.
Ich glaube nicht. Es wird ja gesagt, dass dieser Ursprungsfilm mit Clint Eastwood, ich habe ihn nur angefangen zu schauen, der mit deiner furchtbaren Szene hat, wo direkt eine 12-Jährige sagt, ja, du bist alt genug, ich kann dich küssen, dann anfängt zu küssen. Und dieser alte Film geht ja wohl eher in diese Richtung, dass tatsächlich, ja, das halt ein Eastwood-Film ist und das nicht so kritisch gesehen wird, dass er eben dann diese ganzen Frauen versucht aufzureißen, was ja dann später dann in seinem Tod auch münden wird. Und dass das eher so ein bisschen dieses Southern Gothic-mäßige hat, dass es negativ gezeichnet wird, dass sich die Frauen ermächtigen und wir hier vielleicht das stärkste Mal bei Sofia Coppola, gut, das ist die einzige andere, na gut, Marie Antoinette basiert auch so ein bisschen auf Literatur, aber andere Literaturverfilmung ist ja The Virgin Suicides und da war das ja, hatte ich ja vorhin angesprochen, nicht so, dass sie sagt, wir zeichnen es jetzt mal aus der Sicht der Frauen oder macht sie vielleicht doch, aber nicht so stark, sondern es gibt immer noch diesen männlichen Blick und hier ist es ja schon so, dass sich das stärker auch umstellt, ne? Also du hast ihn als Pickup-Artist beschrieben, aber gleichzeitig haben die auch wirklich ein starkes Begehren zu diesem Mann und ich fand es interessant, aber mich hat der doch sehr vor den Kopf geschossen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Wie war das bei dir, Lukas?
Ich habe den das erste Mal, glaube ich, auf dem Filmfest in München gesehen und war wahnsinnig angetan, vielleicht auch irgendwie durch das Festival selbst, das ich in dem Jahr als nicht so besonders stark erlebt habe, aber ich finde den wirklich immer noch auch einen ihrer stärkeren. Ich finde, er verliert zum einen, das habe ich jetzt eben erlebt, wahnsinnig durch Streaming, weil er wirklich so eine ganz tolle Ästhetik mit Schatten und Licht und Nebel irgendwie entwickelt. Also ich finde es visuell wahrscheinlich ihren irgendwie für mich nicht zugänglichsten, aber reizvollsten Film. Also ich fand den wirklich toll und ich mag auch diese Idee, dass hier diese Blasenwelten, die sie immer schon hatte, die sie immer schon geschildert hat, das erste Mal eine gewisse Aggression entwickeln. Also natürlich ist das bei Don Siegel nochmal irgendwie sehr viel intensiver, dass irgendwie da fast so eine männliche Hysterie geschildert wird, dass wirklich so eine Angst vor der Kastration, das Bein abschneiden, dass da irgendwie ja so eine zentrale Szene ist, wird da ja wirklich als Kastration geschildert. Und all diese psychosexuellen Komponenten sind hier viel weniger präsent, sondern es ist wirklich so ein, wie ich schon vorhin angedeutet habe, so ein seltsames Immunsystem, so eine Zivilisationsblase, die dann auch gleichzeitig noch mit dieser Höflichkeit des Südens und mit dieser Ritualisierung, die vorher in den Filmen schon immer da ist, verbunden wird, wo jetzt irgendwie dieser Virus, dieser Eindringling kommt und dann wirklich so ein bisschen horrorfilmmäßig gegen Ende, so fast so Vampirgeschichten oder Kannibalengeschichtenmäßig so nach außen befördert wird. Und diese Ausblendungen, die viel kritisiert worden sind, würde ich immer noch sagen, die haben durchaus ihren Wert, weil das halt irgendwie sich sehr radikal an diese unangenehme Perspektive dieser Figuren geheftet wird. Es ist immer noch so ein bisschen von außen, aber wir sehen irgendwie so ein bisschen mehr an diese Typen von Frauen heran, die, ich finde diese Pick-Artist-Beschreibung sehr gut, die hatte ich mir tatsächlich sogar auch irgendwie bei meinen Notizen diesmal aufgeschrieben, weil er so eins zu eins so ihre Wünsche findet und widerspiegelt, also er ist so ein Spiegel ihrer Bedürfnisse, also die eine, da ist wieder diese Fluchtbewegung, also der Kirsten Dunst-Charakter Edwina, glaube ich will hier weg und irgendwie so begehrt zu werden und irgendwie das zieht sich wirklich so durch die verschiedenen Figuren zu Freundschaft, zu was rein Körperliches, vielleicht am ehesten bei Elle Fanning irgendwie. Und das finde ich eine ganz spannende Konstellation und auch diese totale Konzentration auf diese interne Dynamik der Frauen, auf die Beziehung zu diesem Mann und wie ihre vorherige ritualisierte Welt durch den gestört wird und so. Also das ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wahrscheinlich der Film von Sofia Coppola, der mich am meisten beeindruckt, weil so ihre Ästhetik und ihre Themen auf einmal was Neues finden können, in das sie sich greifen können, das ist auch irgendwie eine ein Gegenstück, ein Gegenwerk gibt, vielleicht wie bei Virgin Suicides nochmal, aber mit dem Buch und Don Siegels Film, der halt so eine ganz andere Perspektive hat. Also allein das Nebeneinanderstellen dieser Filme finde ich auch schon total spannend und reizvoll. Also wie viel Ballast und wie viel Freudianisches so einfach so rauskippt und so. Also ich glaube, das ist der Film, der mir jetzt beim Wiedersehen auch sofort klar gemacht hat, wie viel Potenzial in ihrer zukünftigen Karriere noch liegt und in welche Richtung das sich noch alles entwickeln kann.
Ging mir auch so. Ich finde den wahnsinnig gekonnt in dem, was er aus Motiven aufnimmt und dann weiter verarbeitet. Also nimmt ja den eigentlich auch den großen Humor aus Virgin Suicides. Christian, das hat mich überrascht, dass du den nicht bei The Beguiled auch gesehen hast, weil ich den da wirklich sehr stark ausgeprägt finde und fängt nochmal eben an, das mit eben Gewalt und ja, wirklich sexuellen Begehren und nicht nur halt einen diffusen emotionalen Orientierungslosigkeit kurz zu schließen. Und ich finde auch die Interaktion zwischen Colin Farrell und Nicole Kidman und Kirsten Dunst auch wahnsinnig lustig, weil er ja nicht nur halt eben einer ist, der ihre Begehrlichkeiten abliest, sondern weil sie auch noch sich so lesen lassen. Also es ist ja auch ein Spiel mit sehr offensichtlichen Figuren und die Szene, wo der Corporal zum ersten Mal gebettet wird im Musikzimmer, dann wird er entkleidet und dann wird das als die vornehmliche Aufgabe der Schulmeisterin Miss Martha gesehen. Und Nicole Kidman entkleidet ihn dann und wischt ihm dann mit einem Lappen den ansehnlichen Oberkörper lang und muss dann auch mal in die Lendengegend vorreiten. Und das Wasser glänzt dann auf dem Oberkörper wie halt eben Schweiß nach dem Sex. Und das hat, finde ich, das ist so genussvoll inszeniert. Und auch Nicole Kidman muss ja auch einmal so innehalten und dann seufzen, weil das halt alles eher so zu Kopfe steigt und sowas. Und ich finde das mit einem Guss so inszeniert, wie sie halt eben auch die Begehrlichkeiten der Frauen für die Bilder findet. Und die halt auch trotzdem ironisiert. Also halt auch diese begehrlichen Blicke dann von Kirsten Dunst, die ja so ein ganz verkniffene Mamsell ist und wie die sich dann halt immer in diese ferne Zukunft mit dem Colonel reinträumt und so. Das finde ich ist sowohl empathisch als auch ironisch und macht für mich echt einen total großen Spaß, dem zuzusehen, wie halt eben auch diese Dynamiken dann über Kreuz gehen und dann sich die Frauen mal decken, mal verraten gegenseitig und so. Das, finde ich, ist extrem ausgeklügelt und temporeich dadurch, weil so viel halt in einer einzelnen Szene dann immer schon durcheinander geht.
Ja, ich finde den auch echt ungemein kurzweilig. Also dieses Repetitive, das manche dieser Filme manchmal bekommen, das ist ja überhaupt nicht drin. Also sie geht ähnliche Stationen ab, auch sicher wie der Don Siegel-Film, aber sie findet da irgendwie so einen eigenen Zugang. Also ich finde, alles an diesem Film hat mir irgendwie bei diesem Wiedersehen jetzt auch echt totale Freude gemacht. Also und ich muss nochmal einfach diese Schattenarbeit, diese Ästhetik und den Nebel und so hervorheben. Also es gibt echt keinen Film von ihr, der so toll aussieht.
Ich habe wirklich gar nichts dazu zu sagen, tatsächlich, merke ich gerade. Ich gucke hier auch gerade nebenbei nochmal rein und müsste ihn, glaube ich, nochmal mit wacheren Augen schauen. Ich würde euch gerne eigentlich jetzt Kritik entgegenwerfen, weil ihr beide so überschwänglich verlobt davor seid, aber weiß ich jetzt gerade nicht so richtig tatsächlich, ja.
Aber wie ging dir es dann mit der Auslassung, die ja schon angesprochen wurde, dass in der Buchvorlage ist ja auch eine Sklavin dabei und die Edwina-Figur, oder es ist Amelia, ist Mixed Race. Und das ist ja schon in der Don Siegel-Verfilmung weggefallen, dass da jemand Mixed Race ist, aber sie haben noch eben die Sklavin mit dabei und die hat dann ja Coppola rausgeschrieben, beziehungsweise mit dem Satz Slaves have left oder are gone auch aus dem Film rauskatapultiert. Wie ist dir das damit gegangen? War das für dich ein entscheidender Faktor, wie du den Film gesehen hast?
Ich habe halt das Original nicht gesehen und das Buch nicht gelesen, deswegen weiß ich nicht genau, wie das halt da so richtig benutzt wurde. Coppola hat ja selbst gesagt, dass sie, also was sie vermeiden wollte, ist, dass sie halt wieder so eine stark irgendwie objektifizierende schwarze Person irgendwie in diesen Film reinnimmt. Ich finde es irgendwie in Ordnung, dass man das wieder so hermetisch abriegelt, dass nicht nur der Bürgerkrieg dann draußen ist und auch die Sklaverei, aber eben nur, wenn man dann damit irgendwas tatsächlich auch aussagen will. Ich weiß nicht, ob sie das tatsächlich schafft, aber nee, habe ich auch nicht so eine richtige Einstellung dazu.
Ich muss sagen, also ich habe ja schon eine Podcast-Folge für meinen Podcast für Longtake mit Thomas Laufersweiler von Schöne Denken dazu aufgenommen und da mich sehr positiv auch dazu geäußert zu diesem Konzept, weil ich das Gefühl habe, es bleibt ja trotzdem in dieser Welt erhalten. Wir sehen die Südstaaten jetzt hier, also so ein gutes Jahr vor Ende des Bürgerkriegs und vor dem Ende ihres naja, ihrem Zustandes, ihrer Existenz eigentlich in der Form halt eben als isolierter Bereich der Vereinigten Staaten. Und ich finde, das bekommt hier ja so was Mausoleenhaftes. Also wir haben immer schon das Gefühl, dass diese seltsame, so ein bisschen wie so eine steinerne Kapelle aufgebaute Schule da, dass die so, ja, also so selbst schon im Verfall sind und dass sie eben mit ihren Gesten und mit ihren Zivilisationsbehauptungen das irgendwie noch am Leben halten wollen, aber es eigentlich schon verloren und verrotten ist. Und diese Abwesenheit spiegelt sich ja auch zum Beispiel in diesem verwilderten Garten, den sie so ein bisschen lustlos und auch ohne besonderen Erfolg so immer noch zu bearbeiten wollen. Und man merkt, dass diese Südstaaten in dem Moment, in dem die Sklaven weg sind, ja quasi zusammenbrechen und so eine gewisse Hilflosigkeit empfinden. Und das lässt mich dann auf all diese anderen Filme zurückblicken und sagen, ja, auch hier hat man dann irgendwie das Gefühl, das sind vielleicht auch alles Systeme und Strukturen, die in irgendeiner Form vor dem Zusammenbruch stehen, die auf gleiche Weise alles, was sie tragen, was sie lebendig und vital gemacht hat, verloren haben. Also für mich ist das wirklich ein Film, der mir nochmal einen anderen Blick eben auf dieses Gesamtwerk ermöglicht. Und ich finde, das ist auch was ihn für mich so stark macht, dass er mir tatsächlich zeigt, diese manchmal auf bestimmte Faktoren heruntergebrochene Künstlerin, wir haben ja schon darüber geredet, entwickelt sich immer noch weiter und mal sehen, was sie in den nächsten Filmen damit macht und wie sie diesen Zugang halt jetzt weiterführt. Also ich finde ihn wirklich, ja, also ich meine, jetzt wiederhole ich mich, ich finde ihn gut.
Aber Lost in Translation hat doch eine andere Bestrebung als Erzähl-Gestus. Mhm. Ich finde, der ist doch eigentlich bei aller Melancholie, die er transportiert, doch einer, der total Lust aufs Leben macht und auf diese zwei Leben von Charlotte und also Scarlett Johansons Figur und der von Bill Murray, dass die so ins Leben rausströmen und finde ich eher so Welten öffnen als schließen oder vor einem Kollaps zeigen. Das ist doch eigentlich das
Na, aber ja, sie sind so doch auch öffnende. In sehr verschlossenen Welten, oder? Also ich meine, das, und wenn sie draußen sind, dann ist da ja immer noch eine Distanz. Das ist ja diese Fremdartigkeit. Also sie sind ja auch unter Menschen einsam. Sie sind ja auch, wenn sie mitten im Leben stehen, stehen sie irgendwie daneben. Also da ist die Verschlossenheit
natürlich. Das ist die Ausgangsposition des Films, aber der bewegt sich doch davon weg, dass sie halt eben so eine bedeutsame Begegnung hatten in diesem Setting. Und dass von da aus dann halt eben andere Perspektiven auf das, was da kommt, entworfen werden. Und
das
dann,
ist sicherlich das Hoffnungsvollste.
Ja, genau. Ja, und das ist wirklich
aber ich meine, dass da Variationen sind in diesen Grundthemen, klar. Ich wollte damit auch nicht die restliche Karriere so über einen Kamm scheren oder so, sondern bei vielen von denen finde ich das einen nützlichen Zugang. Klar ist Lost in Translation insofern hoffnungsvoll, dass er immer noch daran glaubt, in irgendeiner Form, dass durch menschliche Verbindung, dass das A irgendwie möglich sein kann und dass darin was gewinnt, aber auch da bleibt natürlich dann im Endeffekt eine gewisse Unsicherheit. Also was sagt er ihr? Was wird aus dieser Verbindung? Was nehmen sie davon in ihre Ehen mit? Also auch da ist ja am Ende, finde ich, noch ein Zweifel bei aller Hoffnung halt.
Ja, aber einer, der auch irgendwie Lust macht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ihr dann diese Welt halt irgendwie aufhört zu existieren oder halt in sich zusammenfällt, sondern auch eigentlich was einen mitnimmt. Also die Figuren beschäftigen einen ja weiter und man möchte halt irgendwie eigentlich auch wissen, wie die weitergelebt haben. Und das hat man ja bei den anderen Figuren dann nicht.
Worauf, was würdet ihr denn sagen, wie weist sie denn hier nach Beguiled in die Zukunft? Weil das ist ja tatsächlich ja schon so der stärkste Akt der Emanzipation ist, den wir hier haben, vielleicht in allen von Coppolas Filmen, dann tatsächlich den Mord, nachdem doch eigentlich irgendwie alles anders sein muss.
Na gut, man muss dann vielleicht noch mal hinterfragen, wer da mordet und wen er ermordet halt. Also das ist vielleicht das ist aber auch, ich finde, das zeigt ja auch wieder, wie irgendwie herausfordernd dann diese Filmografie ist, dass sie uns hinter jedes endgültige Fazit irgendwie vielleicht noch so ein oder ein Fragezeichen setzen lässt. Also, dass wir uns hier manchmal in der Diskussion in Schleifen bewegen, hat ja auch damit zu tun, dass diese Denkbewegung und diese Bewegungen, die am Ende dieser Filme stehen, ja auch sich irgendwie wieder zu sich selbst zurückführen, oder? Also, ich habe das Gefühl, so, das sind alles Filme, die uns auch irgendwie daran hindern wollen, dass man ganz zu ihnen durchdringt und dass man irgendwie hinter alles so einen Punkt setzen kann, sondern die uns immer wieder so ins Fragen kommen lassen.
Also mich hat nach The Beguiled schon beschäftigt, wie sie mit dieser Sklavenfigur umgegangen ist, weil die in dem Don Siegel-Film schon für eine totale Unordnung so sorgt zwischen dem weißen Mann und den weißen Frauen, weil es halt eben die auch als Weiße signalisiert. Also die Dynamik zwischen dem weißen Mann und der schwarzen Frau ist eine andere als zwischen den nur Weißen. Und dass sie sagt, sie wollte nicht schon wieder eine objektifizierte Figur zeigen, das wäre die Herausforderung gewesen, das nicht zu machen. Und die hat sie nicht aufnehmen wollen. Das ist eine heikle Sache und da kann man auch dran scheitern, aber ich habe das als eher Checking out verstanden, dass sie das nicht gemacht hat. Weil sich dann halt einfach auch die ganze Geschichte viel leichter erzählen lässt. Das ist ja immer so ein Witz beim Feminismus, so Feminismus funktioniert so gut, wenn es keine schwarzen Frauen gibt. Wenn einfach weiße Frauen untereinander bleiben, dann ist das alles irgendwie ganz klar, was gemacht werden muss. Und wenn dann eine Schwarze kommt, wird es auf einmal kompliziert. Und ich finde, hier hat sich dann Coppola dann auf eine Art zu einfach gemacht. Da hat sie eine Herausforderung umgehen wollen. Bestimmt nicht eine dankbare Aufgabe. Da muss man eben auch fragen, ob das die Grundlage halt eben so eine ist, auf der man halt einen woken Film machen kann. Aber das hat mich eben so ein bisschen skeptisch gestimmt, ob sie da einen Dreh findet, mit solchen Herausforderungen künftig besser umzugehen. Oder ob sie die dann jetzt wieder vermeidet.
Das hat ja total mit dem, was vorhin irgendwie aus dieser Interviewerfahrung irgendwie ausklang, zu tun, mit diesem ausschnitthaften Betrachten der Welt. Also ich glaube, da war auch der Versuch so, das ist schon richtig beschrieben, zu streamlinen. Und ich könnte jetzt sagen, okay, man denkt sich das ja eigentlich wie bei Marie Antoinette eigentlich automatisch dazu, aber da ist bestimmt eine bestimmte Art von Diskurs, mit dem sie eben wieder nicht interagieren will, dem sie sich verweigert. Und ich meine, das wurde ihr viel vorgeworfen und ich verstehe total die Kritik daran, aber ich finde es auch legitim, dass manchmal Künstler, und das möchte ich irgendwie nicht falsch verstanden wissen, auch so eine Distanz zu solchen Diskursen einnehmen dürfen. Also das kann immer noch kritisiert werden, natürlich. Aber ich meine, verbieten kann man es ihr schlecht. Und ich finde es auch nicht, dass es den Film in dem, was er tut und in dem, wie er innerlich wirkt, schmälert oder schlechter macht.
Nee, aber es zeigt eine Potenzialität auf, also was da halt noch Mittel drin sein können. Und dann kann man halt sagen, ob einen das interessiert hätte, wenn der Film das noch mitverhandelt. Und ich finde eben das schön, eine schöne Störung in dem Don Siegel-Film. Der das mischt das wirklich nochmal anders auf, aber es ist dann halt ein anderer Film und ich finde, man kann da einfach nochmal klar machen, was halt eben die Präsenz von schwarzen Figuren in so einem weißen Setting halt einfach auch auslösen kann.
Ja, und das ist ja ein großer Kritikpunkt der Dauer. Also neulich auch, weiß ich, bei Männerwelten zum Beispiel, diesem Pro-7-Feature, ging es ja auch darum, sind da nicht so viele weiße Frauen drin und ist intersektionaler Feminismus da nicht repräsentiert und sowas. Und stimmt, wenn man es dann natürlich, also die da tatsächlich auch gesagt hat, ne, sie wollte dieses Thema da jetzt nicht noch mitbehandeln, weil es ihr wahrscheinlich zu groß ist. Genau, finde ich eigentlich super, hast du eigentlich super beschrieben, dass man das aber als Aufgabe hätte nehmen können. Ja, wir sind durch. Durch das Werk von Sofia Coppola. Sie arbeitet ja noch an so ein paar Projekten. Wie schaut ihr so darauf zurück und was würde euch vielleicht von ihr in Zukunft interessieren? Also es ist ja schon, also diese Radikalität doch, also es liegt natürlich auch im Ursprungsroman, aber da hat sie ja sich auch ein paar Freiheiten genommen. Dass es dann tatsächlich hier auf diesen Mord und sowas hinausläuft, finde ich schon, ist irgendwie schon anders. Also schon eher eine krasse Bewegung aus dieser Kleinteiligkeit heraus, die es vorher so stark nicht gegeben hat in ihren Filmen, finde ich. Bei Lost in Translation vielleicht so angedeutet. Würdet ihr euch das eher wünschen für die nächsten Filme, dass es manchmal doch vielleicht ein bisschen radikaler und klarer ist? Oder wie blickt ihr so für Sofia Coppola in die Zukunft?
Ja, das wünsche ich mir ja am meisten. Ich habe das Gefühl, bestimmte Themen ihrer Karriere sind, was heißt auserzählt, aber ich glaube, da ist sie an eine Grenze gestoßen, was sie damit erzählen kann. Also ich finde, Somewhere zum Beispiel ist für mich ein Film, der sich anfühlt wie ein Endpunkt von einer bestimmten Ästhetik. Und wir haben ja immer wieder, wenn wir hier über Filmemacher geredet haben, das Gefühl, es gab bestimmte Punkte, wo dann ein Umbruch kam, wo sie dann einfach versucht haben, was Neues zu machen. Und wenn ich zum Beispiel an Bellatar denke, über den wir geredet haben, hätte der endlos weiter so seine sozialrealistischen Sachen gemacht, dann wäre das halt nicht so ein spannender Künstler, wie er das dann lange eben war. Und ich wünsche mir immer, dass Leute versuchen, sich neu zu erfinden, neue Pfade finden und ihre Ästhetiken, ihre Formen nochmal in einem anderen, nicht nur Kontext, sondern in anderen Gemengelagen halt irgendwie zusammenbringen und so. Und ich finde aber leider, also das, was aus On the Rocks, dieses hervorgegangen aus diesem Deal zwischen Apple und A24, diesem jetzt sehr berühmten Produktionsstudio, Verleiher in den USA hervorgeht, das klingt so ein bisschen eher wie ein Rückschritt. Das finde ich, klingt nicht so wahnsinnig spannend, aber ich lasse mich da immer überraschen. Ich werde jedem Film davon mit großem Interesse entgegenschauen und ich meine, es ist so ein bisschen klischiert zu sagen, ja, mal sehen, was die Zukunft bringt, aber hey, mal sehen, was da noch weiteres kommt.
Ich hätte mir auch gewünscht, dass es nicht wieder in eine Richtung junge Frau, älterer Mann geht mit On the Rocks und Bill Murray. Ich finde Bill Murray auch schon eine sehr überpräsente Figur, dem man also der ja auch immer sich selbst spielt und da vielleicht nochmal sehr stark gefordert werden müsste, um nochmal was anderes zu zeigen. Das finde ich jetzt auch nicht die vielversprechendste Aussicht in ihrem Werk. Aber ich finde, The Beguile zeigt halt, dass sie wahnsinnig gut mit Genre umgehen kann. Also die Dichtheit der Bilder und die psychologische Dynamik, die sie sofort entwickelt, und der ist ja auch wirklich mit 1,5 Stunden, finde ich, auch wirklich kurzweilig, macht mir eigentlich mehr Lust darauf, was sie halt mit einem starken Ausgangsstoff und ihrer eigenständigen Ästhetik halt eben aus guten Thriller-Stoffen noch machen könnte. Also ich habe das Gefühl, dass da eigentlich, wenn das Gerüst starr ist und sie dann aber gleichzeitig innerhalb dieses Gerüstes ein bisschen freilaufen kann, da tolle Filme bei rauskommen können.
Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube auch, dass das ein ganz guter Weg sein könnte. Ich finde es aber toll, also dass sie ne, als eine so der bekanntesten und berühmtesten Regisseurin, gerade obwohl sie ja noch gar nicht jetzt so ewig lange Filme macht, doch so klar, doch irgendwie bei sich geblieben ist in diesen ganzen Filmen. Also ich sehe sie nicht, den nächsten Marvel-Film oder sowas machen oder sich da irgendwie so zu verkaufen. Und das finde ich, ja, finde ich aber richtig gut. Also das sind schon sehr dezidiert ausgewählte Projekte mit einem sehr klaren Fokus, die auch sperrig sind. Und sie ja, schafft es auch so unter diesem Hagel der Kritik irgendwie so zu bestehen. Deswegen freue ich mich auch auf jeden Fall auf das, was noch so von Sofia Coppola kommen wird. Ja, dann wollt ihr noch was? Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Wollt ihr noch irgendwas? Das muss noch gesagt werden. Ich fand, dass irgendwie Filmtitel sind oft so vieldeutig übrigens, ne? Das fand ich noch ganz witzig. Also bei The Beguiled weiß man ja nicht, ob es die Verführten oder der Verführte ist. Bei The Virgin Suicides weiß man nicht, ob sich die Jungfrau umbringt oder es die jungfräulichen Selbstmorde sind. Bei Lost in Translation weiß man nicht, ob etwas in der Übersetzung verloren gegangen ist oder ob man sich in der Übersetzung verliert. Das finde ich immer noch so ganz schön, dass diese Mehrdeutigkeit auch oft bei den Titeln so ein bisschen mitschwingt.
Aber ja, nicht bei Samuel.
Nein, ja, bei Samuel.
Die Zuspitzung, ja, und das ist ja eben auch schon gesagt worden, aber dass da irgendwas so auf die Spitze getrieben wird, dass man danach das Gefühl hat, so das, davon kann es jetzt irgendwie nicht mehr, dahinter kann es nicht mehr zurück. Das muss es ja auch hinter sich lassen.
Eine Sache, die mit nichts anderem irgendwas zu tun hat, ist euch aufgefallen, dass niemand in diesem Film richtig flüstern kann? Alle Leute, die flüstern oder tuscheln oder so, sind mega laut, wenn sie durch Versailles läuft, man versteht jedes Wort. Die Leute in den Schulen bei Virgin Suicide oder Lick the Star, mega laut. Der einzige in dieser Welt, in diesen Filmwelten, der jemals richtig geflüstert hat, ist Bill Murray. Und selbst da haben ja Leute im Internet das irgendwie laut aufgeblasen. Also, das fand ich ganz irritierend.
Eine Welt, in der niemand flüstern kann. Es wurde so bei Marie Antoinette auch da rein gelesen, dass das wie so ihre Superfähigkeit ist am Hof, ne, wie bei Social Media, dass sie eben alles versteht. Also, dass es quasi, ja, verdeutlichen soll, dass sie das natürlich alles mitbekommt. Ob sie es tatsächlich wortwörtlich so hört, wie das im Film ist oder nur auf einer Stimmungsebene, ist die Frage, ja.
Aber ich glaube, ich habe alles, was ich an Notizen hatte, jetzt abgearbeitet.
Das ist schön. Das ist schön. Und genau, dann war es das mit dieser Special-Folge. Vielen Dank, Hanna, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal mit uns über Sofia Coppola zu reden. Und Lukas, dir auch
ja, sehr gerne.
Dir natürlich auch vielen Dank. Das fast. Nächstes Mal, genau, es gibt wieder eine Mailback-Folge zwischendurch, ne, wo wir eure Fragen beantworten. Falls ihr welche habt, schreibt die an katzpodcast@yahoo.com. Und danach widmen wir uns mit Wolfgang M. Schmidt dem Werk von André Tarkowski. Das wird dann hier so Ende Juni im Podcast-Feed auftauchen. Dann, ja, danke euch beiden, dass ihr da wart. Und dann euch da draußen viel Spaß im Kino und so weiter. Bis zur Mailback-Folge. Tschüss.
Tschüss. Ciao.